Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio RTW und einer Radsportwoche, die leerer war als die Augen von Jonas Vingegaard bei seinem Sieg im Saitama-Kriterium. Ein vernünftiges Intro fällt mir daher schwerer als Max Walscheid eine Etappe bei der Baskenland-Rundfahrt, aber ich probiere es trotzdem. Alia Jagda est, die Würfel sind gefallen. Cube wird Radsponsor beim Team Total Direkt Energy, während das zuvor von Cube gesponserte Team Wanty, was die eigene Zukunft angeht, offensichtlich ratlos ist. Zunächst ohne ratlos ist auch Greg van Avermaet, denn der musste, um die Hobby-WM im 70.3 Ironman zu gewinnen, erstmal schwimmen. Trocken geblieben sind währenddessen Inge van der Heijden und Ton Aerts bei ihren EM-Titeln im Cyclocross. Während van der Heijden einen ungefährdeten Solosieg einfuhr, war es Aerts, der das Rennen für Thibaut eher weniger nice machte und den bis gestern amtierenden Europameister auf den letzten Metern das Trikot auszog. So, und ihr kleinen Frechdachse, zieht euch jetzt warm an, denn hier ist Radio RTW mit Richard Weinsheimer,
Tobias Knaup
und Max Walscheid.
Ich möchte hier eine Sache vorwegnehmen, falls ihr jetzt gerade schon zu Hause sitzt und in die Tasten tippt, Richard, das heißt Cyclocross und nicht Cyclocross. Bitte lasst es, weil da hatten wir im letzten Jahr schon mal eine hitzige Diskussion drüber. Das heißt hier, das wird sich hier nicht ändern, das heißt hier bei mir heißt das Cyclocross und das ist jetzt einfach so.
Erklär doch mal, warum.
Ja, weil die Sportart kommt ursprünglich ja aus Frankreich und in Belgien nennen die das auch alle so. Und ich verstehe nicht, warum man da immer so Hate für kriegt, wenn man das Cyclocross nennt. Und das heißt, das ist ja nicht nur eine britische Sportart, die haben das ja nicht erfunden. Nur weil wir hier sonst immer alles hier mit Nice und hast du nicht gesehen, alles eindenklich.
Furthermore.
Ja, richtig. Furthermore, exactly.
Neckarsulm.
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja.
Da habt ihr euch aber in die Nesseln gesetzt, ne? Gerade du, Max.
Ja, da muss ich hier, ja, was sagt man da? So in, muss ich Buße tun.
Den Gang nach Canossa antreten.
Da muss ich den Gang nach Neckarsulm muss ich antreten. Nämlich nicht nach Neckarsulm. Das ist Sulm, ganz anderer Fluss.
Ja, ich habe jetzt immer noch nichts verstanden. Was war denn das Problem und wie heißt es richtig?
Ja, also ich habe gesagt Neckarsulm, weil ja der Neckar, den Fluss, den kennt man ja, ne? Und dann dachte ich halt irgendwie so irgendwas mit Ulm vom Neckar oder so, ist aber Sulm, also Neckarsulm.
Ah, okay. Ja,
ich hoffe, jetzt ist richtig. Kennt ihr das, wenn man Worte so oft sagt, dass man dann hinterher gar nicht mehr sicher ist, wie es jetzt überhaupt heißt?
Ja, auf jeden Fall.
Das kann man mit fast jedem Wort machen. Also wenn man jetzt, selbst sowas, Fahrradanhänger kommt mir jetzt in den Kopf. Kann jetzt jeder mal ganz kurz den Podcast anhalten. Wenn man jetzt wirklich 30 Mal hintereinander Fahrradanhänger sagt, ganz schnell, laut, Vorsicht, dann weiß man gar nicht mehr, wie es richtig heißt.
Das ist ja faszinierend. Das würde ich ja am liebsten jetzt ausprobieren. Ich muss aber leider gerade einen Podcast aufnehmen.
Ja.
Ja, hier Meter machen müssen wir sogenannte.
Richtig, sogenannte Meter machen. Und ich würde sagen, Max, die könnten wir eigentlich mal machen.
Ich hätte noch einen Einschub zur Thematik Ortschaften und wie das ausgesprochen wird. Ich bin mal richtig, richtig abgerutscht, so im YouTube-Algorithmus und hat dann so ein 6-stündiges Video gefunden, wo jemand alle Ortschaften mit Postleitzahl, die es in Deutschland gibt, vorliest. Und die Leute finden das halt dann ultra geil, wenn der Typ dann halt an die Stelle kommt, aus dem Ort, wo sie kommen. Das Ding hat halt, keine Ahnung, ich glaube mittlerweile 1 Million Aufrufe oder so. Ja, und das ist halt einfach nur ein Typ, der halt wie ein Telefonbuch vorliest, mit Ortschaften und Postleitzahlen.
Er sagt dann zum Beispiel 50667 Köln.
Ja, und die Leute flippen aus in den Kommentaren.
Und kommentieren die dann auch so den Abschnitt, wo sie genannt werden?
Ja. Also du kannst ja dann so ein Timestamp kommentieren und die kommentieren das dann. Das ist völlig Wahnsinn.
Hast du auch gemacht?
Nee.
Nicht?
Nee, aber ich hab schon dann quasi, du kannst ja dann alphabetisch ist das und dann kannst du ja ungefähr abschätzen, wann dein Ort kommt und dann habe ich ja mal, wo ich eigentlich mal herkomme, Großburg-Wedel, da habe ich mir das mal angehört.
Und dann hast du was mit dir gemacht?
Ja, kurz happy warst du schon.
Ja, siehst du, man kann sich nämlich nicht davon freimachen. Ich bin nämlich auch, wenn jetzt zum Beispiel abends in der Tagesschau, wenn er jetzt irgendwie so vorgelesen würde, seltene Schildkröte in Andernach entdeckt, dann würde ich auch denken, hä, da komme ich her, da kenne ich Andernach.
Ja, leider Neuwied eher nicht so im Newsstream drin.
Nicht Löwe ausgebrochen oder so im Zoo? Oder haben die das da nicht?
Nee. Muss ich gerade mal überlegen. Also ich würde sagen, das Bekannteste in letzter Zeit war, also so langfristig, das nie ans Netz gegangene Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich.
Ja, das haben sie aber weggesprengt. Das gibt es doch gar nicht mehr.
Die Live-Übertragung von der Sprengung habe ich mir auch reingezogen.
Nee, ich glaube, das verwechselt ihr, weil wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, Ah, nee. Muss ich jetzt natürlich, also wobei, Richard, da stehst du ja genauso in der Pflicht wie ich. Und Knaub, du als ehemaliger Rehmagner, ja eigentlich auch. Wenn ich mich nicht komplett irre, haben die da oben so einen Bagger montiert.
Stimmt.
Oder so ein Abrissding, ja, das ja immer so rundherum gefahren ist, das abgetragen hat.
Und da war dann in der Lokalpresse jeden Tag so ein Artikel mit so viel kostet es, das Atomkraftwerk wieder am Kellig rückzubauen.
Ich weiß jetzt auch, wie es war. Die haben das Ding nicht gesprengt. Die haben, wie du es richtig beschrieben hast, haben die es oben quasi abgeknabbert, so im Kreis, mit diesem Roboter. Und als dann genügend abgetragen war, haben die das von unten, die Statik, quasi so weit geschwächt und dann mit einem ferngesteuerten Roboter quasi die letzten Stahlstreben dann durchgeknapst. Und dann ist es von selbst zusammengefallen.
Ja, haben wir wieder was gelernt.
Haben die, glaube ich, einen so einen Bagger geopfert, von Liebherr oder so. Gibt natürlich auch andere Hersteller. Aber ich glaube, so war das.
Ich glaube, wir haben auch die wenigsten Leute gerechnet, die auf diese Folge geklickt haben, dass sie hier noch was über die Sprengungen von Atomkraftwerken lernen. Aber
Kühltürme.
Mal ganz kurz, ja, Kühltürme, Entschuldigung. Ganz kurz mal eben. Max, ich glaube tatsächlich, dass du die größte Hoffnung der Stadt Neuwied bist, überhaupt mal irgendwie bei der Tagesschau. Also wenn, no pressure, sage ich jetzt mal. Hm. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Tour-Etappe gewinnen würdest oder Roubaix oder sowas, dann könnte es sein, dass dann Maximilian Richard Walscheid aus Neuwied, also kommst ja eigentlich nicht richtig aus Neuwied, aber ich denke, in der großen Öffentlichkeitswahrnehmung würde man Neuwied sagen. Ich denke, da bist du schon ganz vorne im Rennen.
Ja, gute Idee, ja. Und ich finde auch immer witzig, wie das von der Lokalpresse so variabel ausgelegt wird, was ich denn jetzt nur bin.
Ja, wenn du
bin ich Neuwieder, bin ich Heidelberger? Je nachdem, wie es gerade reinpasst. Aber ich muss ehrlich sagen, ich nutze das auch auf die Art und Weise, ne? So
ja,
ist
natürlich,
nicht.
Natürlich.
Also der Koblenzer Radprofi Max Walscheid.
Stimmt, Koblenzer warst du auch schon des Öfteren mal. Stimmt, da ist die Presse ist da wirklich sehr flexibel, je nachdem, wo es veröffentlicht wird, kann man da ganz gerne mal über Bundesländer hinweg einfach mal den Heimatort kann man da einfach mal tauschen. Das ist richtig.
Absolut, ja.
Ja. Ansonsten finde ich, hatten wir in der letzten Woche noch sehr interessante Reaktionen auf den sogenannten Sexfreispruch, den wir hier besprochen hatten.
Mhm. Hervorragend, Richard. Du behältst immer so eine Struktur im Auge. Also man denkt es bei dir nicht, aber du bist ja eigentlich so ein bisschen, man könnte fast sagen, so das Mastermind hier in unserer Truppe. Ne?
Man könnte auch sagen, einfach so dezent zwanghaft, was Strukturen angeht. Aber wir wollen es mal im Positiven lassen.
Der Knaub und ich, wir lassen uns herrlich gerne von dir leiten.
Und
so,
treiben.
Also. Und zwar haben wir über diesen Ligandrol-Skandal geredet und da haben wir eine Hörermail bekommen vom Tobi, der uns Gali grüßt. Insofern Gali Grü an dich zurück, lieber Tobi. Und der hat einen Podcast empfohlen, nämlich den Podcast Fucked Up aus der ARD-Audiothek. Den habe ich mir dann natürlich herrlich gerne angehört.
Find nur ich den Titel in dem Zusammenhang ein bisschen witzig, oder?
Ja, das ist halt so, die haben ja auch einen anderen Podcast, der heißt What the Wirtschaft, wo die dann halt statt What the Fuck mit What the Wirtschaft und dann so Wirtschaftsbesonderheiten besprechen. Ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich finde das immer so ein bisschen boomermäßig, Fremdschämen, wenn man so Wortspiele macht.
Ja, ist richtig, aber
ja.
Bin
naja,
ich abgeholt.
Aber beide Podcasts gut. Aber da werden dann halt auch ab und zu gerne mal so Wörter so wie Sass oder so verwendet, einfach nur, damit man näher an der Jugend dran ist.
Ah ja, macht Sinn.
Also anyway, in diesem Podcast haben die sich dann an die NADA gewandt und die NADA hat bestätigt, dass es die Möglichkeit der, ich sag mal, positiven Übertragung gibt, wie wir das auch im vorangegangenen Podcast geschildert hatten. Die NADA hat aber auch gesagt, dass Athlet in der Verantwortung dafür steht, was in seinen Körper gelangt. Insofern, ja, also selbst wenn es wissenschaftlich so möglich ist, ist man halt trotzdem immer noch dafür zuständig, dass man kein, ich sag mal, kontaminiertes Sperma zu sich nimmt. Muss halt jeder Augen auf bei der Spermawahl, sag ich mal so. Und der letzte Punkt ist, was man jetzt auch bedenken muss, und das macht schon fast ein bisschen eklig. Also dieses Steroid oder was das war, wurde, wie gesagt, im Ejakulat übertragen zum 10. Mal. Aber Ejakulat ist ja nicht das, worüber diese Dopingsubstanz abgebaut wurde, ne? Da sind wir uns ja einig, weil die wird ja dann zum Beispiel über die Leber oder über die Niere verstoffwechselt. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das da konkret funktioniert, aber prinzipiell wird sie über den Urin ausgeschieden, weil die Dame war ja auch in dem Urin positiv.
Mhm.
Und im Umkehrschluss lässt sich die Übertragung auch so erklären, dass im Ejakulat immer eine Restmenge Urin drin ist und dadurch ist man dann positiv.
Ja, das war der Fakt, den ich auf jeden Fall jetzt gebraucht habe. Und mit diesem Fakt. Ah nee, das hat ja nur was mit dem Titel zu tun gehabt, aber jetzt stellt euch mal vor, der Schreiber der zweiten E-Mail würde jetzt diesen Ausschnitt wieder im gleichen Setting sag ich mal, abspielen. Um das Ganze ein bisschen so einzuordnen, Max, möchtest du auch gerne nochmal die zweite Hörermail, die wir bekommen haben, vorlesen?
Ja, sehr guter Hinweis. Auch da leitest du mich wieder hervorragend, Richard. Und zwar hat uns da der liebe Julian geschrieben. Und zwar schreibt er, liebe Sportsfreunde, euer Folgentitel brachte mich in Erklärungsnot, als ich in meiner 10. Klasse im Deutschunterricht herrlich entspannt über den geteilten Bildschirm am Viewboard einen Podcast über Thomas Mann öffnen wollte. Zuletzt gehört Sexfreispruch. Warf Fragen auf. Ich musste die Flucht nach vorne antreten und Jugendlichen über den Zusammenhang mit der freigesprochenen Triathletin aufklären. Unangenehm. Ja, sehr witzig. Ich denke, jetzt haben wir vielleicht noch den einen oder anderen Hörer aus der 10. Klasse zusätzlich.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Liebe Grüße an euch, dass ihr jetzt dabei seid. Hier geht's meistens nicht um solche Sachen. In der Regel reden wir über Fahrradmarken und Coca-G.
Also 10. Klasse kann ich abschließend sagen, ist ein super, super Jahrgang. Habe ich zweimal gemacht.
Hat dir so gut gefallen?
Hat mir so gut gefallen.
Ja, okay, das verstehe ich. Ja, hat mir auch, war eine schöne Zeit. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, Leute,
aber richtig Radsport, die Mittelstufe genossen.
Ja, radsporttechnisch ist gerade extrem wenig los, oder? Also man muss wirklich sagen, ich fand's...
Nee, also war ein Tour de France-Event, habe ich geguckt. Ach, mit Favorit gestürzt und alles.
Fandst du aufregend?
Ja, fand ich super aufregend.
Was meinst du denn da genau?
Ja, so ein Tour de France-Saitama-Kriterium. Also da war Vingegaard am Start, Roglic, ja eigentlich alle World-Tour-Mannschaften.
Milan habe ich auch gesehen.
Milan im grünen Trikot hat noch gepasst im Winter.
Das ist ja eine interessante Kombi. Und was war das für ein Kurs?
Den musst du besser kennen als ich, Max. Denn ich glaube, du bist da auch schon mal gefahren, oder?
Ja, da bin ich auch schon mal gefahren, ja. Ich spiele nur darauf an, dass ich das immer sehr witzig finde, wie dann die Rennergebnisse dann da, ich sag mal, geplant werden. Kann man ja auch sagen, ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass das Showrennen sind, ne? Also wer da als Erster über den Zielstrich fährt, der ist jetzt nicht zwangsläufig der Beste auf dem jeweiligen Kurs, an dem jeweiligen Tag, sondern der ist ja möglicherweise, einfach der Prominenteste am Start. Aber ich finde es dann immer sehr unterhaltsam, mir das anzugucken, in Bezug auf andere Dinge, zum Beispiel Roglic, ist mit so einer dicken, gefalteten Regenjacke im Trikot losgefahren. Und das sind halt so Dinge, das würde man in einem normalen Rennen nie machen. Und dann versuche ich dann für mich selber immer zu evaluieren, wie respektlos treten die Fahrer jetzt dem Veranstalter gegenüber.
Ja, absolut. Also Vingegaard ist ja zum Beispiel, also wir müssen, glaube ich, erstmal nochmal einen Step vorher ansetzen. Also alle, die sich nicht so gut
auskennen. Ja, wir erzählen es mal von vorne.
Ja, also alle, die sich nicht so gut auskennen. Es gibt typischerweise im November in Japan das sogenannte Saitama-Kriterium, es gibt das auch noch an anderen Orten auf der Welt, vor allem auch nach der Tour de France, gibt es sogenannte Nach-Tour-Kriterien und weil eben der europäische Rennkalender es in der Regel nicht zulässt, gibt es das jetzt eben am Ende des Jahres mit allen großen Stars nochmal in Japan. Das ist so, da wird viel Geld verdient bei so einem Event und am Ende ist es eben einfach so, dass diese Rennen komplett abgesprochen sind. Also da fährt dann halt Jonas Vingegaard jetzt nicht hin und trainiert nochmal ordentlich im Höhentrainingslager, sondern der kommt eher aus dem Plätzchenkoma aus Dänemark angeflogen. Ja, ist halt fit, aber jetzt nicht super fit und dann wird das Rennen halt vorher abgesprochen, ist halt einfach ein Showrennen. So ist, wie der Max auch schon gesagt hat, ein offenes Geheimnis. Aber was halt dabei witzig ist bei diesen Rennen, ist dann einerseits das, was du gerade angesprochen hast, Max, wie ernst die Fahrer das nehmen und wie viel Mühe sie sich auch geben, das wenigstens aussehen zu lassen wie ein Rennen. Und andererseits finde ich es auch interessant, ich habe heute Morgen so mal ein bisschen bei Cycling News und bei Cycling Weekly und so reingeschmökert, um so ein bisschen nachzulesen, was denn so aktuell auch abgeht, was man vielleicht verpasst hat. Und die schreiben halt wirklich ernsthafte Artikel über diese Rennen, ne? Also da ist eine ganze Industrie, die da hinten dran hängt.
Ja, ich glaube, das hängt auch ehrlich gesagt davon ab, ob der jeweilige Journalist von der ASO dahin eingeladen wurde oder eben nicht.
Ja, okay, also du meinst, da sind noch mehr Abhängigkeiten, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob von Cycling News zum Beispiel überhaupt jemand da vor Ort war, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Form der Berichterstattung so ein bisschen davon abhängt, wie das jeweilige Medium insgesamt so mit der ASO zusammenarbeitet. Also ASO, Rennveranstalter von der Tour de France und auch Veranstalter von dem Kriterium in Saitama, um das noch ganz kurz abzurunden. Es gibt da zwei Veranstaltungen, die ich 2022 auch gefahren bin. Zuerst ist ein Singapur-Kriterium und dann fliegt der ganze Tross nach Japan und dann ist ein Saitama das Crit. Und das ist natürlich schon eine sehr große Veranstaltung, weil das kostet viel, die Fahrer dahin zu bekommen, das Rennen zu organisieren und auch gut, Saitama ist im Prinzip so eine, ja, so ein Vorort von Tokio, können wir sagen. Also es ist jetzt nicht so ganz, also es ist auch noch im urbanen Raum von Tokio, aber es ist jetzt nicht, ich sag mal, mitten Downtown Tokio. Aber Singapur ist natürlich auch eine krasse Metropole und das abzusperren, das ist ja schon alles sehr aufwendig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber findet ihr das nicht faszinierend? Also ich bin bei diesen Veranstaltungen immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich würde sagen, ja, als Radsport noch nicht so super populär war, auch in den Medien und es noch nicht so viel Social Media und sowas gab, da sind ja so Geheimnisse viel schlechter durchgesickert, sage ich jetzt mal. Da war das ja wirklich noch so, dass man sich nicht so sicher war, so wie wenn man als Kind immer so als 14-Jähriger Wrestling geguckt hat. So, da war man sich ja auch nicht so sicher, ob jetzt der Undertaker da wirklich so eine Kante ist oder ob Rey Mysterio den 619 wirklich kann oder ob das alles aus erstunken und erlogen ist. Also ihr seht, ich war da auf jeden Fall mal drin.
Oder ob der Bart von Hulk Hogan echt ist.
Richtig, das sind alles Fragen gewesen.
Ich muss gerade so lachen, weil es in meiner Schwiegerfamilie so einen Spruch gibt, Rey Mysterio 619 und dann stürzt man sich so auf den anderen drauf.
Ja, das ist aber ein krasser...
Und du bist der erste Mensch außerhalb dieser Familie, der das jemals gesagt hat und ich hab's gehört.
Aber kennst du den 619-Trick, Max?
Nee, also es ist bestimmt irgendwie so eine Drehung dann auf einen draufschmeißen.
Ja, so in der Art. Also ich glaube, das wird jetzt... Also Atomkraftwerk, Abbau, ja, aber 619-Trickbeschreibung würde ich jetzt hier an der Stelle einfach mal überspringen, galant. Jetzt bin ich... Ah ja, genau. Also früher war das mal so ein bisschen, sage ich mal, versteckter, dass das eigentlich ein abgesprochenes Rennen ist. Und man war sich vielleicht nicht so hundertprozentig sicher, aber heutzutage weiß es ja eigentlich jeder. Und trotzdem ist es ja so, dass da jetzt zum Beispiel in Singapur echt ein Haufen Fans hinkommt, die sich das dann gerne angucken. Und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits denkt man sich so, ja, was ist das für ein Quatsch, dass da irgendwie so ein abgesprochenes Radrennen ist und dann wird da irgendwie so geschauspielert. Da können sie doch eigentlich einfach auch eine Showfahrt über 80 Runden draus machen. Und auf der anderen Seite denke ich mir immer so, ja, es geht ja bei Sport auch um Unterhaltung und wenn das auch abgesprochen funktioniert, dann erfüllt der Sport ja eigentlich seinen Zweck. So ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also letztendlich würde ich dir mit Letzterem zustimmen, ja. Weil, also man muss auch sagen, jetzt über die, also beziehungsweise noch vor der internationalen Berichterstattung gibt's ja auch krass diesen lokalen Effekt und der besteht halt auch darin, dass die Fahrer in diesem Setting extrem zugänglich sind für die Fans vor Ort. Und ich glaube, das ist auch schon einer der Hauptbestandteile von so einer Veranstaltung, weil man ist ja wirklich entspannt und wird letztendlich zu diesem Gesamtdeal, ohne dass das konkret gesagt wird, aber jedem ist das klar, gehört auch, dass man vor Ort, ich sag mal, seine Verpflichtung erfüllt, auch im Umgang mit Fans, mit Sponsoren und so weiter. Und deshalb ist das natürlich eine viel, viel entspanntere Atmosphäre als vor einer Tour-Etappe.
Ja, und jemand wie Tobi zum Beispiel, das hatten wir ja auch schon mal besprochen im Rahmen der Nachtour-Kriterien. Also für dich war das ja so eins der Events, die dich auch so ein bisschen dazu gebracht haben, mit dem Radsport anzufangen. Und ich glaube dann, gerade wenn man es in so einem Kontext sieht, auch für Kinder und sowas, dann ist das eigentlich eine Top-Sache. Wo man sich jetzt. Ja.
Also als ich da, das war für mich auch das allererste Radrennen, die Nacht von Hannover, wo ich vor Ort war. Ich dachte hier, Erik Zabel, Kedel Evans, Vinokurov und wie die alle heißen, die fahren da Vollgas um die Ecke. Dann ruft der Streckensprecher noch, dass die letzte Runde da irgendwie mit einem 50er Schnitt gefahren wurde. Dann dachte ich, ja, was geht denn hier ab? Ja. So, und das war halt mega geil. Und mir ist gerade auch noch eingefallen, Richard, wir haben früher. Bei GCN haben wir auch immer extrem davon profitiert, dass es dieses Saitama-Kriterium gab.
Oh ja.
Denn es gab in der Woche, gab es ja immer die GCN-Show und da gab es eine Rubrik, die Caption Competition. Und da hat man dann immer ein lustiges Foto aus unserer Fotodatenbank, Getty Images und Bettini-Fotos war das, glaube ich, hat man da rausgesucht. Und ich muss euch sagen, also das Saitama-Kriterium, dieser Zeichenwettbewerb oder was weiß ich was da für Fotos in Sumo-Ring-Anzügen und so, also das hat auf jeden Fall für einige Wochen immer das passende Foto für die Caption Competition abgesichert.
Ja. Max, wie warst du da eingespannt? Hast du mal Sumo-Ring machen müssen oder so? Oder war das?
Nee, also ich wäre sehr gerne mal zu so auf den Sumo-Ring hingegangen, aber der Aufenthalt in Singapur war leider deutlich länger für mich als der in Saitama. Hätte man lieber andersrum gemacht. Aber auf jeden Fall konnte man da so ein, ja, das ist jetzt peinlich, dass ich das nicht mehr weiß, so ein traditionelles japanisches Gewand.
Kimono?
Keine Ahnung, wie
Kimono.
Das heißt.
Kimono.
Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ist Kimono das oder ist Kimono tatsächlich eher so ein Bademantel-Ding?
Also
ich
meine, du hast es doch beim Einwiegen getragen.
Ja, Ja, das war nicht mein eigener, aber ja.
Ach so.
Ich glaube, das zählt als Kimono. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also so dieses Gewand, wo man dann auch so einen komplizierten Gürtel und sowas, also so ein Ding und so ein Fotoshooting, damit haben wir gemacht, aber ansonsten waren da, also ich muss ehrlich sagen, normalerweise nimmt man da nur eine Handvoll, so 3, 4 Topstars und die machen dann da den ganzen Kram mit, ja. Weiß ich nicht, irgendwie rhythmisch auf irgendwas draufhauen oder Bogenschießen oder was weiß ich, was sie da schon gemacht haben. Aber ich fand es auf jeden Fall, es hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor, weil Vingegaard ist ja gestürzt und ist ja auch relativ unmotiviert da, Richard, du hast es eben schon gesagt, mit Beinlingen am Start gewesen und da muss man sich dann als Fahrer schon bemühen, das da nochmal gerade zu rücken, weil will man ja auch ein gutes Bild abgeben. Mir ist auf jeden Fall da Mark Cavendish noch sehr im positiven Sinne in Erinnerung, muss ich sagen, weil der hat das extrem professionell gemacht und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie damals der Rennausgang geplant war, aber er sollte entsprechend seiner Funktion auch sprinten damals und hat dann, da waren halt außer ihm Jasper Philipsen und noch 2, 3 andere schnelle Leute inklusive mir dabei. Und dann hat er dann mit uns geredet, auch im Rennen, und hat das dann so ein bisschen koordiniert, wie wir das machen. Und das war schon, der war da schon sehr, sehr gut drin, das für alle auf die beste Art und Weise zu lösen.
Ja, wenn man da vernünftig bezahlt wird, dann muss man da ja auch abliefern, wie in jedem anderen bezahlten Job eigentlich auch. Ja.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall noch einen anderen geilen Show-Wettkampf. Und zwar wurde mir das letztens per Zufall reingespült, das 100-Meter-Duell zwischen, also schon länger her, zwischen Duplantis und Carsten Warholm.
Ja, das ist super. Da haben wir aber, glaube ich, schon mal drüber geredet.
Echt?
Ja.
Schon, ja.
Ja, ja, ich meine, da haben wir schon mal drüber geredet. Über das,
okay.
über den 100-Meter-Sprint zwischen dem Stabhochsprung, absoluten Überchamp und dem 400-Meter-Hürdenläufer.
Ja. Ja, gut, dann muss ich das nicht mehr ausführlich machen. War auf jeden Fall ein ziemlich hohes Level, fand ich, wie die gerannt sind.
Ja, das war auf jeden Fall krass.
Ich hätte auf jeden Fall noch einen Vorschlag, vielleicht auch vom vergangenen Wochenende, für das Saitama-Kriterium, was so eine Mischung aus Radfahren und Sumo-Ring wären. Und zwar so ein Viereck abstecken und dann halt alle Radfahrer sich gegenseitig versuchen, aus dem Viereck rauszudrängen oder dazu zu zwingen, einen Fuß an den Boden zu setzen.
Ja, für uns, für Insider wie Richard und mich erschließt sich das Bild natürlich sofort, aber ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen weiter ausholen.
Ja, wir haben unsere alljährliche Vakanz hier nach der Saison gemacht mit eigentlich dem alten Team Lotto Kernhaus. Waren viele alte Gesichter dabei, aber auch ein paar neue Gesichter. Und dieses Jahr waren wir im beschaulichen Städtchen oder schönen Städtchen Straßburg. Und da war eigentlich so ein richtiges Männerwochenende mit Spiel, Spaß und ein bisschen Bier trinken, oder?
Ja, jetzt hast du ja aber überhaupt nicht das Spiel erklärt, was du da gerade so großmundig angehört.
Ja, aber das muss man jetzt schon zur Grundlage, muss man das auch wissen.
Ja, und
also
das
Grundlage
Spiel
ist gelegt und jetzt gehen wir zum Spiel über.
Ja, um in solchen Städten mobil zu sein, lohnt es sich dann meistens irgendwie öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen oder Sharing-Angebote. Und mittlerweile haben wirklich alle Städte relativ easy, buchbar, so Fahrräder zum Ausleihen. Und die kann man dann für 7 € am Tag gefühlt nutzen. Und mit diesen Fahrrädern wurde dann zu den verschiedenen Sportstätten gefahren. Und irgendwann kam jemand auf die Idee, ja, lass mal einen Radius abstecken, wo man drinbleiben muss. Und dann haben sich da 7 fast 30-jährige Männer auf Leihfahrrädern duelliert und versucht, vom Fahrrad zu schubsen.
Ja, also man muss jetzt mal sagen, das Ganze, das klingt jetzt relativ unspektakulär, aber falls ihr mit einer Gruppe von Leuten unterwegs seid, probiert das einfach mal aus. Die Regeln sind sehr leicht, also Tobi hat es ja schon gesagt, einfach ein Viereck oder ein Quadrat oder sonst irgendwas abstecken und dann darf man nicht die Hände vom Lenker nehmen, sondern es muss mit Körpereinsatz erfolgen und wer den Fuß auf dem Boden hat oder eben über die Grenzen des abgesteckten Feldes rausgedrängt wird, der ist eben raus und am Ende gibt es dann immer noch 2, die übrig bleiben und gegeneinander antreten. Also das kann man wirklich sehr empfehlen, damit kann man sich stundenlang beschäftigen. Super.
Eins der herrlichen Duelle der Vakanz hier.
Richtig. Ich will jetzt aber mal zurück zu richtigen Radsportthemen kommen. Weil was mich dann doch, sag ich mal so, als Meldung der Woche so ein bisschen gecatcht hat, war, dass Cube jetzt ja als Radsponsor zum Team Total Direkt Energie wechselt. Ist jetzt erstmal als Meldung nicht so wirklich spektakulär, aber wo es mich dran erinnert hat, ist an diesen komischen Schwebezustand der Teamfusion von dem Team Wanty und dem Team Lotto Soudal. Und besonders spannend fand ich in dem Zusammenhang auch, dass uns Insider-Informationen nach oder wurden uns zugespielt, dass da wohl auch schon ein Teamtreffen irgendwie auf eine Art stattgefunden hat. Aber bei diesem Teamtreffen wussten, also da waren Teile beider Mannschaften da, aber keiner wusste, wie eigentlich die Teamstruktur für nächstes Jahr ist. Und das finde ich einen sehr interessanten Insight. Ja, in einen offensichtlich sehr unprofessionellen Zustand, in dem echten, also es klingt jetzt so witzig, aber es geht ja da wirklich um einen Haufen Beschäftigte, die halt absolut keine Ahnung haben, wie ihre Zukunft im nächsten Jahr so aufgestellt ist.
War das nicht ähnlich auch bei B&B-Hotels, wo Cavendish eigentlich hinwechseln sollte? Da gab es ja anscheinend, was ich gehört habe, auch schon ein Teamtreffen, Teamtrainingslager. Aber die Lizenz gab es halt noch nicht und ja, dieses Intermarché-Lotto-Sudal-Thema, das hängt irgendwie noch in der Luft.
Wie viele Fahrer waren bei dem Intermarché-Treffen oder Lotto-Treffen jetzt dabei?
Ja, wohl 5 von Wonti, was ich jetzt gehört habe. Und der Rest war dann irgendwie Lotto-Sudal. Aber also es weiß halt trotzdem keiner, wer wo nächstes Jahr fährt und in welcher Form.
Aber schon irgendwas zwischen 20 und 30 Fahrern.
Ja, genau. Also ich glaube, es war schon ein okayes Teamtreffen, nur mit ungewissem Konstrukt drumherum. Also die rahmengebende Struktur fehlt halt so ein bisschen. Und das finde ich schon. Also man denkt ja immer, dass im Profisport alles so super professionell zugeht, aber ich glaube, das ist ja jetzt wirklich, es ist jetzt nicht die absolute Regel, aber es kommt dann doch häufiger vor, als man denkt. Und ich meine, Max, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, du warst ja auch mal Teil von so einem Team, was untergegangen ist aufgrund von finanziellen Umständen. Das ist dann schon, ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt im nächsten Jahr noch Vertrag hätte beim Team Wonti, dann gäbe es ja jetzt, wenn man zum Beispiel für einen größeren Arbeitgeber arbeiten würde, dann wäre man ja relativ abgesichert, weil der Arbeitgeber, der zahlt einem dann eine Abfindung oder zahlt einen halt für das Jahr noch durch und man hat wenigstens ein Jahr finanzielle Sicherheit. Aber wenn es halt so ein Team nicht mehr gibt, dann würde ich da auch niemand mehr zahlen, würde ich jetzt mal von ausgehen, oder?
Würde ich auch von ausgehen. Was ich bei der ganzen Sache immer extrem faszinierend finde, ist, also das möchte ich jetzt gar nicht bei Lotto und Intermarché vermuten und möchte ich auch nicht das Gerücht in die Welt setzen, aber jetzt nochmal rückblickend auf das, was der Tobi völlig richtig gesagt hat, zu dem damaligen B&B-Hotel-Team. Da war ja der Teamchef Jérôme Pinault und ich frage mich immer, wie die Leute das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, dieses Teamtreffen durchzuführen und dann da wohl, ohne dass ich dabei war, gute Miene zu bösem Spiel zu machen, aber die ganze Zeit zu wissen, in trockenen Tüchern ist das Ganze ja noch nicht.
Ja, das finde ich auch krass. Andererseits, wenn ich mich jetzt in dem Fall Jérôme Pinault hineinversetzen möchte, ist es ja so, wenn du selber noch dran glaubst, eine realistische Chance zu haben, das Team aufstellen zu können, wenn du dann, also die machen das ja, ist ja ein komplett egoistisches Motiv, weil in dem Moment, wo du deinen Fahrern sagst, ja, sieht sehr stark danach aus, dass es uns nächstes Jahr nicht mehr gibt, fangen die ja alle an, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Und das will man natürlich auch verhindern, weil man will ja.
Ja, aber das wäre halt fair. Also
ja, absolut.
Alles andere
absolut.
Ist halt kompletter Egoismus.
Absolut, ja, das ist richtig. Aber ja, keine Ahnung.
Ja, also Adam Hansen hat sich auch dazu geäußert und ich muss ehrlich sagen, dem habe ich jetzt nicht so viel hinzuzufügen. Also ich glaube, sinngemäß so, um es in einem Wort zusammenzufassen, hat er gesagt, es wäre so ein bisschen geiselhaft, was da passieren würde, dass die Fahrer auf der einen Seite keine safe Perspektive fürs nächste Jahr haben, auf der anderen Seite aber auch nicht die Freiheit haben zu gehen, wenn sie denn vom Team gewollt sind. Aber es ist wohl auch gar nicht klar, wer gewollt ist und wer nicht, aber vielleicht wurde das dann auch im Rahmen dieses Teamtreffens dann zumindest der Punkt mal final eruiert. Ist jetzt so ein bisschen im Bereich der Mutmaßung, aber wie gesagt, ich kann absolut nicht verstehen, wie man da so krass letztendlich selber sein eigenes Interesse darüber stellt, dass dann da möglicherweise viele Leute auf der Straße stehen und da reden wir auch noch gar nicht von den Betreuern, die da ja auch noch dranhängen, sondern rein von den ja rund 30 Fahrern, die es normalerweise in so einem Profiteam gibt und es ist total verrückt. Und ich muss auch sagen, ich fand das auch damals bei B&B Hotel echt interessant, wie unterschiedlich die Leute damit umgegangen sind, die unter die Räder geraten sind. Da waren welche dabei, die haben Jérôme Pinault im Anschluss noch gedankt für seine Anstrengung. Und es waren welche dabei, die ihn verklagt haben. Krass. Und das war so das Spektrum dessen, was man da so nachverfolgen konnte. Und ich muss ehrlich sagen, dass man damals jemandem, der offensichtlich die ganze Zeit so eine Art doppeltes Spiel gespielt hat, im Nachhinein noch dankt, das fand ich doch sehr verblüffend.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das dann immer natürlich immer so eine Perspektivensache ist, wenn du jetzt, sag ich mal, deine Moneten in trockenen Tüchern hast und vielleicht jetzt auch nicht mehr so schlimm ist, dass du jetzt nicht noch das Jahr weiterführen kann, dann fällt es wahrscheinlich auch leichter zu sagen, Dankeschön, als wenn du jemand, also ich meine, Miguel Heidemann ist ja, würde ich sagen, ein relativ bekannter deutscher Fahrer, der damals ja eben PKT bei B&B Hotels gefahren ist. Und ich sag mal so, also bei dem war es eben so, der war ein guter Fahrer, aber eben jemand, der selber keine Ergebnisse geholt hat und jetzt deswegen auch nicht so hoch im Kurs stand bei anderen Teams. Und man kann schon sagen, dass dessen damals noch sehr junge Karriere daran auf jeden Fall kaputt gegangen ist, weil der hat danach nie wieder einen Vertrag bei einem PKT-Team oder World Tour-Team bekommen. Und ihr wisst selbst, wie es ist, wenn man erstmal so 2-3 Jahre auf dem Niveau fährt, dann fällt das schon deutlich leichter, nochmal irgendwo einen Anschlussvertrag zu bekommen. Also da bleiben dann wirklich Leute teilweise ja karrierelang auf der Strecke bei solchen Sachen.
Ja, ist auf jeden Fall ganz schön schwierig, ja. Naja, jemand, der auf jeden Fall jetzt nochmal nach seiner ersten Karriere eine zweite Karriere angestrebt hat, ist unser allseits beliebter Greg van Avermaet.
Oh ja, das ist ein herrliches Thema. Greg van Avermaet, wann ist er? Sonntag? Hat er mal wieder ein Radrennen gewonnen? Im Entferntesten? ein Drittel davon hat er
Es wurde zumindest Rad gefahren. Ja, und zwar reden wir gerade von der 70.3 Ironman WM in Marbella in Spanien. Und da hat er den Titel gewonnen in seiner Age Group, und zwar männlich 40 bis 44.
Ist das so alt?
Ja, der ist 40. Ja, der ist 40. Ja.
Krass.
Aber warte mal, ich muss mal gerade mal überlegen, ab wann fängt Age Group an? Ach nee, es gibt ja für alle Altersklassen Age Group, ne? Sehe ich gerade. Es gibt 18 bis 24 schon die erste.
Du bist da fitter drin, Richard, aber für Triathlon muss man sich ja wie so eine Profilizenz kaufen, oder?
Ja, richtig.
Um dann Profi-Rennen, Profi-Wettkämpfe zu bestreiten.
Also wenn ihr bei Instagram jemanden seht, der sagt, er ist Triathlon-Profi, das ist jetzt erstmal gar nicht mal so krass, weil theoretisch kann man sich die einfach kaufen und dann kann man sich oben in seine Instagram-Bio reinschreiben, Triathlon-Pro, dann macht man ein paar Reels und dann
was
ist
kostet
man da schon...
Das?
Ich weiß nicht, was das kostet, aber teuer ist das nicht.
Ich schenke dir das zu Weihnachten.
Du schenkst... Oh, das will ich aber
okay, Tobi, dann hätte ich gerne, dass du mir, wenn du dem Richard die Triathlon-Lizenz schenkst, dann kannst du mir bitte die Radnet-Rose-Rangliste schenken, dass sie demnächst, dann nächstes Jahr dann Wahlscheid-Rangliste hat.
Vielleicht können wir zu Black Friday einen Kombi-Deal rausschlagen.
Das wäre geil. Aber, ja, das wäre echt gut. Aber das ist wirklich...
500 Euro wärst du mir wert.
Ja, du mir auch. Also wenn du willst, kannst du auch Triathlon-Profi werden. So ist es nicht. Aber das ist ja wirklich, also eigentlich ist das wirklich faszinierend, weil...
Ja.
Weil es gibt ja viele Sportarten.
Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da quasi eine Prüfung im Vorfeld stattfindet.
Nein.
Also gar nicht.
Ja, also ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich habe jetzt auch nicht die absolute Expertise. Ich glaube, man muss da schon irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, aber ich glaube jetzt so richtig schwierig. Also ich glaube, man wird wahrscheinlich schon ein gewisses Niveau haben müssen, aber es haben jetzt schon mehr Leute eine Pro-Lizenz als Leute, die dann wirklich final konkurrenzfähig sind. Und das finde ich aber...
Also hier Google KI, ne? Sagt gerade, eine offizielle Triathlon-Profilizenz kostet bei der Deutschen Triathlon-Union 250 Euro im Jahr.
Ja, ist ein Schnapper. Okay, ja gut.
Dafür mal schön Triathlon-Pro in die Bio schreiben. Aber das ist jetzt komplett ohne Gewähr, ne? Das ist jetzt hier einmal gerade mit einer halben Arschbacke gegoogelt. Also bevor jetzt hier alle Triathlon-Pros ausrasten, bitte eine konstruktive Mail schreiben und uns das mal erklären.
Ja, ist ja auch alles immer mit einem leichten Augenzwinkern zu betrachten, ne? Was hier so von sich gegeben wird. Aber trotzdem, ich will jetzt nochmal also ich finde eine Sache daran wirklich interessant, weil in den meisten Sportarten ist es ja interessanterweise so, dass die Grenze, ob man in etwas Profi ist oder nicht, so nach der Leistung, sag ich mal, gezogen wird. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Fußballspieler, da würde ich sagen, dass jeder jetzt sagen würde, okay, jemand, der in der ersten Liga spielt, der ist offensichtlich Profi, also der macht das professionell. Jemand, der in der zweiten Liga das macht, ist auch Profi. Aber schon in der dritten Liga würde ich jetzt, ich weiß, dass das sind auf jeden Fall Profis in der dritten Liga, das ist mir schon klar. Und es gibt auch in der vierten und fünften Liga Leute, die davon leben können im Fußball. Also es gibt ja, ist wirklich teilweise total verrückt. Ein paar Kumpels von mir haben da ein bisschen höherklassig gespielt, was man auch in so...
Ich hatte auch einen Kumpel, der hat da sein ganzes Studium mit finanziert.
Genau. Also da kriegt man halt irgendwie 2.500 Euro netto dafür, dass man dann in der fünften, sechsten Liga...
Geld.
Genau.
Also 2.500 netto?
Ja, das ist richtig viel,
richtig viel
Geld. Aber es gibt dann da so lokale Bauunternehmer, die das einfach geil finden, so ein gutes Team zu haben und dann da eben ordentlich Kohle rein. Also bei mir im Studium waren auch einige Jungs, die waren dann einfach als Trainer bei so einem Sechsliga-Team oder sowas angestellt und haben da richtig ihr Studium auch mit finanziert. Anyway, Sag mal, du lebst davon und bist in der 6. Liga, dann bist du für mich jetzt aber ja kein Profi. Also dann bist du halt jemand, der extrem Glück hat, mit seinem Amateursport Geld zu verdienen, aber du bist jetzt kein Profi. So, im Radsport ist es ja so, jemand, der KT fährt, der ist ja auf dem Papier, wird der als Profi bezeichnet, weil man irgendwie übers Team versichert ist und theoretisch auch ein Mindestgehalt verdienen muss.
Ja, die Versicherung.
Aber, ja. Ihr wisst ja, wie es läuft. Aber für mich jetzt intern ist man jetzt eigentlich kein Profi, nur weil man KT-Fahrer ist. Also wo zieht man da, wann würdet ihr sagen, wann ist jemand Profi für euch ganz individuell und wann nicht?
Wenn du deinen Lebensunterhalt auf jeden Fall davon bestreiten kannst.
Ja, aber ist jetzt für dich, also sagen wir mal, ich mache jetzt morgen, ich habe...
Und wenn mehr als 10 Zuschauer da sind.
Ja, okay. Okay, aber pass auf, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich lese mir jetzt morgen ruhig bei der Deutschen Triathlon Union an, sag mal hier, pass mal auf, ich bräuchte da mal so eine Profilizenz, dann schreibe ich mir das oben in meine Instagram-Bio rein und stelle mich bei einem Wettkampf an den Start und werde da 78. von 104. Bin ich dann für dich Profi oder nicht? Entschuldigung, ich muss noch hinzufügen, dass ich mir aufgrund meiner ausgedachten, jetzt in dem Fall Instagram-Reichweite, sagen wir mal, ich hätte 80.000 Follower und könnte dann und verkaufe meinen Sponsoren, ey, ich bin hier der Triathlon-Profi, mache hier geile Reels und so, dann verdiene ich ja quasi Geld damit, mit meinem Sport und ich habe eine Profilizenz, aber ich werde immer nur 78. von 104. Bin ich dann Profi oder nicht?
Nee, absolut nicht.
Siehst du?
Für mich nicht.
Ja, für mich auch nicht.
Also ich meine, da muss man ja auch ehrlich sagen, dass du würdest ja dann deine Sponsoreneinnahmen nicht aufgrund deiner sportlichen Leistung generieren, sondern aufgrund deiner vorher erworbenen, oder hast du die Follower aufgrund deiner sportlichen Leistung?
Ja gut, das kann man ja auslegen, wie man will. Also sag mal, wenn ich...
Also wenn du jetzt zum Beispiel wenn du jetzt als Richard Weinsheimer, RTF Medien, wenn du jetzt sagen würdest, ich mache jetzt Triathlon-Profi, dann bist du meiner Meinung nach kein Profi, weil die Follower, die hast du ja völlig legit erworben, aber ja aufgrund von anderen Kompetenzen und nicht aufgrund deiner Triathlon-Kompetenzen.
Okay, aber wenn ich jetzt meine Follower alle über Triathlon-Content erworben hätte, auch über Sport, wäre ich dann für dich Profi?
Weil ich gebe jemand. Wenn die Leute jetzt in Anführungsstrichen, also ohne jetzt so judgmental zu sein, aber wenn die so blöd sind und die folgen dir und checken nicht, dass du irgendwie sau schlecht bist und du kriegst dann halt deshalb Geld von irgendwelchen Unternehmen, weil die auch denken, du bist voll der gute Triathlet, ja, dann bist du meiner Meinung nach Profi.
Okay, interessant, weil ich hätte jetzt nämlich das nächste Beispiel direkt. Es gibt ja auch, also für mich ist erstmal jeder World-Tour-Fahrer im Radsport, der ist für mich Profi. Also du bist World-Tour oder bist du für mich Profi? Und jeder PKT-Fahrer ist für mich auch Profi. Aber jetzt gibt es ja Leute, also vom Hören sagen, und sehr, sehr vereinzelt, die, sag ich mal, über gute Kontakte es schaffen, die sind jetzt auch nicht schlecht oder so, ne? Also das passiert jetzt nicht. Also da fährt jetzt, würde niemals jemand in der World Tour fahren, der jetzt überhaupt nicht geradeaus fahren kann und auch überhaupt nicht treten kann, logischerweise, weil du musst ja schon die Rennen beenden und so. Aber es gibt jetzt schon Leute, die jetzt vielleicht nicht zu 100% über ihre Leistung da reingekommen sind. Sind die dann für euch Profis?
Sondern über was?
Ja, über Kontakte zum Beispiel oder über...
Also weil du jetzt irgendwie der Sohn vom Teamchef bist oder was?
Zum Beispiel. Oder in Italien gab es da ja vor 5, 6 Jahren auch mal so einen richtigen Skandal, dass da einige Fahrer sich einkaufen mussten bei Continental-Teams.
Ich wollte zu Beginn deines Gedankenexperiments auch schon irgendwie so andeuten, dass es ja schon auch im Radsport mal vorgekommen sein soll, dass sich da Leute mit Cash einfach pro KT zum Teil vielleicht sogar auch World Tour eingekauft haben.
Genau.
Ja.
Schon interessant, oder?
Ja, gut, also ich meine, müssen wir nicht drum rumreden, wenn man sich, es hat es definitiv gegeben in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es das in der World Tour aktuell, ob es da noch einen Fall gibt überhaupt, von denen, keine Ahnung, wie viele World Tour-Fahrer es gibt, 400, 500, weiß ich nicht, sowas in dem Dreh, ob es da noch irgendjemanden gibt, der sich eingekauft hat, kann ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber dann ist man halt meiner Meinung nach offensichtlich nicht Profi, weil dann bringt man ja sein eigenes Geld mit.
Ja, okay. Dann noch eine.
Und bei dem anderen Fall, wenn du halt der Sohn von bist und darüber deinen Platz bekommst, dann ist das halt so ein bisschen irgendwie so, ja, Ausnahmen bestätigen halt auch die Regel. Ja, dann ist es halt so wie im Leben überall, ne? Also ist ja nicht der einzige Job, den man erhält wegen Vitamin B.
Nee, natürlich nicht. Natürlich, also ging mir jetzt auch nicht darum, da irgendwie die Strukturen an sich, also ich glaube so Vetternwirtschaft und hier mal was zugeschoben. Ich würde sagen, das gibt's wahrscheinlich in 100% der Jobs, die da so existieren. Nerv ich euch schon mit der Profi-Frage oder darf ich noch ein Beispiel aufmachen?
Setz an.
Okay, ein letztes mache ich nochmal an. Was ist in dem Fall, wenn du eine Sportart ausübst, die, wo du, sagen wir mal, mir fällt jetzt gerade kein passendes, du bist,
Ich finde es halt schlimm, Weil es gibt ja auch Fälle leider im Sport, auch zwischen unterschiedlichen Geschlechtern, wo die Leute ja auf jeden Fall irgendwie das professionell machen und auf einem krassen
genau.
Niveau, aber die können halt
nicht,
weil die Reichweite nicht da ist, die können einfach nicht davon leben.
Exakt genau das.
Das finde ich halt auch richtig schlimm.
Ja. Also denken wir uns mal weg, dass es Sportförderstrukturen in Deutschland geben würde, wo man als Kanute zum Beispiel in den Fördertopf reinkommen kann. Weil dass jemand dann Profi ist, ist ja logisch, ne? Aber nehmen wir mal an, du bist ein richtig krasser Kanute. Du bist bei Weltmeisterschaften übelst krass und da sind in einem anderen Land ja auch Zuschauer und sowas, aber es reicht halt zu 0,0%, um deinen Lebensstil zu finanzieren, dann bist du für mich ja trotzdem Profi. Und dann hat das nämlich nichts mit Geld zu tun. Deswegen, also ich glaube, so eine ganz klare Definition habe ich da jetzt gar nicht, wann jemand Profi ist und wann nicht.
Mhm. Ja, also da würde ich auch zustimmen. Aber das fällt jetzt ehrlich gesagt für mich so ein bisschen, das sind dann halt so ein bisschen so Randerscheinungen. Also ich, vielleicht tritt man da jetzt sogar allen Leuten zu nahe, die halt irgendwie nicht von Förderstrukturen betroffen sind und trotzdem super gut sind.
Mhm.
Das tut mir leid, aber das ist dann halt im Endeffekt einfach so. Also es
ja,
ist dann
ja,
halt mega unfair, weil die sind in ihrer Sportart dann genauso gut wie ein guter World Tour Profi oder vielleicht sogar besser, wenn man das irgendwie so quer vergleichen könnte. Und das ist dann halt einfach scheiße. Also ich meine, im Radsport kann man sich ja nicht darüber beschweren, würde ich sagen, in Sportarten übergreifend, was so den Verdienst angeht, schon okay. Gibt natürlich Sportarten, die sind deutlich besser, gibt aber auch ganz, ganz viele sind deutlich schlechter.
Ja, das denke ich
und
auch.
Und irgendwie so liegen wir da.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall super interessant, weil ich erzähle ja hier auch regelmäßig so von meinen Kontakten, die ich über den Olympiastützpunkt gewinne zu anderen Sportarten und da ist das ja auch ein Riesenthema.
Wie zum Beispiel Franzi van Almsick, die ja auch jetzt in Heidelberg ist, aber du sie noch nie gesehen hast. Haben wir auch viele Hörernachrichten bekommen.
Ja, genau. Ich glaube, die wohnt irgendwo Richtung Philosophenweg, auf jeden Fall an einem der touristischen Highlights in Heidelberg. Und am OSP ist die bestimmt auch im Becken in irgendeiner Form zugange. Da kann ich ja jetzt wirklich nicht glänzen mit meinen Beckenaktivitäten, weil außer Aquajogging habe ich das Schwimmbad im OSP noch nicht anderweitig benutzt. Aber nochmal Thema Schwimmen, Thema Triathlon, wollte ich euch noch eine kleine Schätzfrage stellen. Und zwar, was denkt ihr, wie viel langsamer war Greg van Avermaet über die 90 Kilometer mit dem Fahrrad im Vergleich zu den Triathlon-Profimännern?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, einen Prime Greg van Avermaet hätte dir auf der Zeitfahrstrecke über die 90 Kilometer, hätte den auf jeden Fall 5-6 Minuten abgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kurs genau war, ob der flach war, ob der bergig war. Aber wenn das gewollt hätte, würde der, glaube ich, richtig viel schneller fahren. Jetzt mit Hinblick, okay, der ist da vorher noch geschwommen. Ah nee, das war ja ein Halbmarathon. Dann muss er nur, wie viel?
1,9 Kilometer ist er vorher geschwommen.
Und Radfahren 90?
90 Kilometer, ja.
Genau.
Ja, ich würde sagen, er war 11 Minuten langsamer, wäre jetzt so mein Tipp.
Elf,
ich habe absolut keine Ahnung. Ja, wenn der Max schon so fragt, ich finde es faszinierend, dass er überhaupt langsamer war, wenn ich ehrlich bin. Ich habe aber auch keine Ahnung,
wie viel. Ja, ich habe die Frage falsch formuliert. Ich habe es komplett verkackt. Ich hätte einfach fragen sollen, wie war er im Verhältnis. Aber egal, Tobi, schätzt du mal. Richard sagt 11. Mehr oder weniger?
Ich sage, der war innerhalb von 5 Minuten langsamer oder sogar schneller.
Ich sage, er war 11 Minuten langsamer.
Ja, okay, also Tobi auf jeden Fall recht nah dran. Er war tatsächlich langsamer und ist jetzt schwer zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer exakt der schnellste Mann war, aber der Sieger hat auf jeden Fall knapp 2 Stunden 10 gebraucht. Und Greg hat gebraucht ein bisschen mehr als 2 Stunden 16, also gute 6 Minuten. Der eine oder andere war noch schneller. Jetzt, wenn mir als erstes ins Auge schießt, Rico Bogen, der hat dann nochmal 1 Minute weniger gebraucht. Aber grundsätzlich fand ich, ehrlich gesagt, war das noch eine völlig okaye Zeit, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich so ultra darauf vorbereitet hat im Sinne von Aerodynamik und so. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er sich wirklich komplett ausbelastet hat. Also er hat sich 100% angestrengt, aber ob er sich so 100% gegeben hat wie früher im Rennen, weiß ich auch nicht. Aber ich muss echt sagen, ich fand es eigentlich eine solide Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde, das ist generell eine spannende Frage, die tatsächlich mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch häufiger mal gestellt wird, auch in Nachrichten, wie schnell eigentlich Triathlon-Profis, also bei mir war die Frage immer auf die Langdistanz bezogen, also wie viel Leistung die da eigentlich im Vergleich zu so einem Radrennen, sage ich jetzt mal, erbringen. Und ich habe da tatsächlich auch mal ein bisschen rumgegoogelt und rumgesucht, weil mich das dann auch interessiert hat. Weil irgendwie, also ich meine, die fahren da ja immer einen relativ schnellen Geschwindigkeitsschnitt über so eine flache Strecke über 180 Kilometer. Aber die sitzen natürlich auch richtig krass auf ihren Fahrrädern drauf. Also da muss man sich ja auch nicht an irgendwelche Beschränkungen...
Ja, die Räder sind auch nochmal krasser.
Genau, also die Räder sind ja auch nochmal schneller. Aber ich habe, wie gesagt, mal versucht, ein bisschen so rumzugoogeln. Leider habe ich jetzt keine zu 100% verlässlichen Zahlen bekommen. Aber für viele Sportler, die so, sage ich mal, in der Gewichtsklasse so zwischen 70, 65, 70, 75 Kilo sind, die fahren wohl so irgendwas zwischen... 280 bis 320 Watt, das sind so die Zahlen, die da so im groben, in der groben Range immer wieder so durchs Internet geistern. Das sind ja dann, ja, keine Ahnung, 4,
ich habe manchmal, glaube ich, so Auswertungen vom Ruben Zipuntke gesehen. Mhm. Da würde ich sagen, der fährt deutlich mehr.
Ja,
weil der halt auch so ein Radfahrtyp ist. Er kommt halt vom Radsport und.
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass die richtig guten, also die können danach halt auch noch richtig schnell laufen.
Ja.
Und deswegen ist es ja so, dass die fahren ja in einem Bereich, wo die sich auch nicht den kompletten Tank leer fahren. Ne? Also wenn du jetzt die könnten natürlich auch schneller fahren, mit Sicherheit, aber du willst ja auch im besten Fall noch mit sehr vollen Kohlenhydratspeichern auf die Laufstrecke gehen und dich dann da komplett leer machen. Dementsprechend müsste man so ein Rennen ja in einem Bereich fahren, wo man es irgendwie schafft, noch die Kohlenhydratspeicher nicht eben leer zu machen. Und dann bist du halt irgendwie so zwischen 4,2 und, weiß ich nicht, 4,5 Watt pro Kilogramm. Vielleicht gibt's auch bestimmt noch Talentiertere, die da noch mehr fahren können.
Wieso macht man Triathlon nicht eigentlich wie im Radsport eine Rundfahrt über mehrere Etappen? Einen Tag schwimmen, einen Tag Radfahren, einen Tag laufen. Immer All-Out-Belastung.
Ja, fände ich auch spannend, aber dann ist es natürlich nicht
witzig,
mehr... Ja, finde ich ein gutes Konzept, aber dann ist es natürlich nicht mehr... Ich glaube, was die Leute daran ja so fasziniert, ist, das so lange zu erbringen, diese Leistung. Also, dass der Wettkampf
noch
wirklich irgendwie
noch
14 Stunden dauert oder was. Nee, so lange dauert es ja gar nicht mehr. Mittlerweile nur noch 8 Stunden oder so.
Noch ein Vorteil, diese peinlichen Stürze und so in den Wechselzonen würden wegfallen.
Stimmt. Das wird das Image der Sportart natürlich dann auf hochpedern.
Ja, aber ich meine, was ihr natürlich jetzt vergesst, ist, im Triathlon in einen hohen Wattschnitt zu fahren, ist ja im Prinzip nicht physisch, aber rein von der Berechnung her sozusagen viel einfacher als im Radrennen, weil du kannst es ja komplett pacen und so, und im Radrennen kommt die Belastung ja dadurch, dass du die ganze Zeit ein Auf und Ab in der Leistung hast.
Ja, ich glaube, die Frage bezieht sich dann häufig auf so, also ich glaube, das, was die Leute eigentlich
oder
wissen,
war die Frage so gemeint, was könnte ein Radsportler da treten?
Genau, also ich glaube, und das wollte ich eigentlich, das war auch das, worauf ich hinaus wollte, weil ich glaube, die Frage zielt schon immer darauf ab, ja, wer ist denn jetzt der krassere Radfahrer, die Radfahrer oder die Triathleten? Und meine Antwort wäre da, also...
100% die Radfahrer.
Ja, natürlich.
Gibt's gar keine Diskussion.
Ja, 100% die Radfahrer. Ich würde aber trotzdem ein großes Aber dahinter setzen, weil die Leistungen sind ja überhaupt nicht vergleichbar. Also 180 Kilometer Zeitfahren in so einem Ekeltempo, um halt danach noch schnell laufen zu können, das ist ja was, das muss kein Radsportler dieser Welt, muss das eigentlich können. Also das ist
ja,
halt was,
gebe ich dir recht,
das ist ja eine sehr spezifische Disziplin, die lässt sich
aber
auch nicht so...
Aber ein Top-Zeitfahrer wird immer einen Streckenrekord holen.
Ja, auf jeden Fall. Gleichzeitig wissen wir auch nicht, es kann natürlich auch sein, dass es Leute im Triathlon gibt, die auch richtig krasse Radfahrer wären, wenn sie das irgendwann mal gemacht hätten und die auch, wenn sie All-Out fahren würden, halt richtig, richtig schnell fahren könnten. Aber tun sie ja nicht, deswegen kann man die Leistung eigentlich kaum vergleichen, finde ich.
Mhm, ja.
Weil wenn ich jetzt bei der Tour ein 50-Kilometer-Zeitfahren fahre, ja klar, dann muss ja so schnell wie möglich im Ziel sein. Aber bei einem Triathlon-Rennen spielen da ja ganz viele andere Faktoren mit rein. Deswegen finde ich, sind die Leistungen nicht so richtig vergleichbar. Aber trotzdem.
Es sind ja auch von vornherein ganz andere Körpertypen.
Genau. Ja.
Also, wie heißt nochmal hier der 396 Mal Rot-Triathlon hintereinander gemacht hat?
Der Jonas Deichmann.
Ja, genau, Jonas Deichmann, das ist ja, also ich meine, das ist jetzt kein Wettkampf-Triathlet, ne, aber der ist ja sozusagen so auf die Spitze getriebener Dieselmotor, sag ich mal.
Da würde ich schon fast, um hier beim Bild des Anfangs zu bleiben, als an Atomreaktor dran gehen. Der glüht
ja,
richtig.
Und das ist ja praktisch, das ist ja so gesehen sogar unfair, wenn man in die Richtung denkt. Also ich meine, es könnte jetzt auch jeder andere sein. Ja, ich sag jetzt einfach mal, gestern war der beste Deutsche Jonas Schomburg. So, vergleichen wir jetzt einfach Jonas Schomburg mit einem Radsportler. Ist es ja eigentlich unfair, einen Radsportler unter den Bedingungen antreten zu lassen, weil wir ja ganz anders trainieren, weil wir auch was ganz anderes abrufen müssen. Also ja. Alleine der Trainingsansatz geht ja schon in eine völlig andere Richtung.
Ja.
Weil, wenn man es korrekt vergleichen wollen würde, müsste man ja sogar einen Radsportler richtig darauf trainieren, einfach nur so. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie da für eine Zone fahren. Ich sage jetzt mal Fat Max oder sowas, um dann da richtig anzugreifen.
Ja.
Ich glaube, so ein Sylvain Delier, der wäre schon auch richtig gut da drin.
Ja, stimmt. Der wäre da für mich ein ganz heißer Kandidat.
So jemand, der, meint ihr, so jemanden einfach, der so Sprinter zurückholen muss und kontrollieren muss und dann irgendwie 150 Kilometer von vorne ekeln?
Den gab es da vielleicht
also
noch.
Also ich muss sagen, Sylvain Delier hat mich schon öfters wirklich beeindruckt. Der Typ, der hat so einen kranken Motor und der holt wirklich starke Spitzengruppen teilweise alleine zurück. Das ist unvorstellbar.
Das finde ich auch krass, wenn dann Leute so ihre Spezialdisziplin so im Verlauf ihrer Karriere finden und dann dafür vielleicht jetzt in der Öffentlichkeit nicht immer so den, also jetzt bei dieser Tour war es dann schon relativ offensichtlich, aber man entscheidet sich ja dann doch aktiv für einen Job, der jetzt nicht immer so den absoluten Fame bekommt, komplett. Aber innerhalb des Radsport-Pelotons ist man dann doch sehr respektiert, wenn man so Aktionen bringen kann, wie Sylvain Delier jetzt zum Beispiel.
Mhm. Ja, schön, haben wir das abgerappt. Kleine Zwischenfrage, wir sind schon in der Schätzthematik drin, eben haben wir die Zeiten geschätzt, jetzt ganz off-topic, ich war neulich in der Tankstelle und da hat sich vor mir ein Handwerker in Red Bull gekauft und jetzt frage ich euch mal, was schätzt ihr, kostet eine Dose Red Bull 033 in der Tankstelle?
3,26 Euro sage ich.
Nee, teurer.
Meinst du? Nein. Ja komm, hau raus, sag was. 3.
Gekühlt oder warm?
Junge! Gekühlt natürlich.
Du willst nur wieder Zeit schinden. Jetzt sag was. Du musst
4,99 €.
Und?
Ja, also es sind tatsächlich über 4 Euro. 4,15 €. Und ich muss echt sagen, Alter, ich war komplett sprachlos.
4,15 € für eine Red Bull-Dose in einer Tankstelle? Das ist... Die kostet ja... aber die kostet im Einzelhandel auf jeden Fall unter 1 €.
Ja, das habe ich mich dann auch gefragt, hätte ich jetzt natürlich mal recherchieren sollen, habe ich nicht gemacht, aber ich fand, ey, für 4,15 €, ich meine, da kriegst du ja praktisch eine kleine Mahlzeit für, ne?
Ja, wir haben ja hier schon auch mal eine
dann
Folge...
Dann musst du noch in D-Mark umrechnen.
Ja, das stimmt. Wir haben hier aber auch schon mal eine Folge dazu gemacht, ne, mit unseren liebsten Tankstellen-Snacks. Nachteil, also Tanksteller, durchaus kultiger Ort, aber halt gar nicht so kultig für den Geldbeutel, ne? Also, ich sag mal, da gibt's auf jeden Fall günstigere Orte, aber... Wo wir gerade beim Thema Geld sind, ich habe euch auch noch eine Frage mitgebracht, Max. Also quasi Geld- und Fragerunde setzen wir jetzt hier einfach fort. Und zwar habe ich mir überlegt, ihr kriegt einen Anruf, du und Tobi, aber ihr seid an getrennten Orten, weil ich will von euch einzelne Antworten haben. Bernd Tankowski ruft an. Für alle, die den Mann jetzt nicht direkt kennen, das ist der neue Präsident von German Cycling. Und der sagt, du, Max, du, Tobi, ich bin jetzt hier seit einem halben Jahr im Amt und jetzt habe ich hier gefunden unterm Schreibtisch, hat der Rudolf Scharping, das war nämlich der alte Präsident, der hat hier seine Spardose vergessen. Und da ist eine Million ist da drin, also da ist richtig viel Geld drin. Aber ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich mit dem Geld machen soll, aber ich würde es gerne irgendwie in irgendeiner Form dem deutschen Radsport zukommen lassen. Netto, 1 Million. Und da könnt ihr euch jetzt mal... wenn ihr wollt, kann ich auch erst meine Antwort darauf geben, weil ich habe mir natürlich schon was überlegt, da habt ihr ein bisschen Zeit nachzudenken. Oder ihr habt direkt was, wo ihr sagen würdet, eine Mille netto für den deutschen Radsport und Max jetzt nicht irgendwie hier neuer Porsche oder sowas, ne? Für dich privat, weil du bist ja im Entferntesten auch Radsport, sondern schon was für die Allgemeinheit.
Ja, also ich hätte tatsächlich sofort was.
Ja, hau raus.
Also ich würde auf jeden Fall in deutsche Meisterschaften investieren.
Ah, okay, interessant.
Also muss man ja jetzt nicht alles in einem Jahr auf den Kopf hauen. Ich habe jetzt nicht so die 100%ige Vorstellung, wie viel das kostet. So eine grobe habe ich, aber wahrscheinlich reicht's auch nicht für mehr als 2 oder 3 Jahre. Aber ich finde, eine deutsche Radsportmeisterschaft hätte mal sowas verdient wie die Leichtathletik bei den Finals, dass man da wirklich einfach mehr im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht und dass am besten irgendwo in der Metropole oder sowas macht, dass der Radsport ein bisschen mehr zu den Leuten kommt. Also ich finde, in den letzten Jahren hat die Sauser-Crew das auf jeden Fall mit sehr viel Liebe gemacht. Aber ich fände es sehr geil, wenn das wirklich mal eine Metropole wäre, wo auch richtig viel los ist. Und ich glaube auch, dass die Fans es so hergeben würden.
Stell mal vor, du würdest eine DM irgendwie in Mainz oder in Köln oder sowas machen. Es wäre so geil. Das ist eine richtig gute Idee, Max. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Und ich habe ja echt ein bisschen länger drüber nachgedacht. Finde ich geil.
Ich glaube, da reicht
ja, also ich glaube,
da reicht eine Million nicht.
Meinst du?
Ja.
Aber du kriegst ja auch noch
so Ich habe jetzt auch gerade überlegt, was das wohl so kosten würde. Aber ich glaube, also für mich wäre das, der Hauptfaktor bei dem Geld wäre jetzt gar nicht, um das krass sponsorenmäßig oder sowas aufzuziehen im Sinne von irgendwie, weiß ich nicht, da irgendwie ein krasses Rahmenprogramm zu schaffen oder so, sondern eher, dass du einfach keine Sorge hast, wenn das Sicherheitskonzept mehr kostet.
Ja.
Wisst ihr? Solche
ja,
Sachen.
Ja. Ja, sonst kannst du es dir ja auch nicht leisten, zum Beispiel jetzt die Mainzer Innenstadt für ein Radrennen abzusperren. Das
genau,
kostet einfach unfassbar viel Geld.
Also wahrscheinlich ist sowieso der Hauptfaktor, um sowas auszurichten, nicht das Geld. Vielleicht findet man das sogar, gerade wenn man die Möglichkeit hat, das in der Metropole auszutragen. Mhm. Wahrscheinlich ist der Hauptfaktor sogar, dass man da Genehmigung für bekommt und so weiter. Ist jetzt ein bisschen langweilig, so weiß ich nicht. Aber dass man einfach sagen kann, wenn da jetzt ungeahnte Baustellen auftreten, und ich könnte mir vorstellen, dass sie 100% auftreten im Rahmen von so einer Veranstaltung, dass man einfach sagen kann, egal, das kostet jetzt halt einfach nochmal 30.000 Euro mehr mit den Gittern oder so, die haben wir.
Haben wir noch Rudolf Spardose hier rumliegen, zahlen wir.
Ja,
das ist überhaupt kein Problem.
Ja, aber ich glaube, wie Max das gesagt hat, das scheitert in den meisten Fällen, dass sowas umgesetzt wird, nicht am Geld, sondern es einfach...
Ah, ich glaube, mit Geld lässt sich da schon viel regeln. Also kannst du mir ja nicht erzählen. Also klar, du brauchst natürlich auch irgendwie, also du brauchst gute Kontakte in die Politik. Also jetzt zum Beispiel die Stadt Frankfurt muss schon auch Bock auf Eschborn Frankfurt haben. Aber ich glaube, wenn du da hinkommst und der Stadt ein gutes Sicherheitskonzept präsentieren kannst und quasi den ganzen Aufwand und sowas bezahlen kannst, ich glaube, da wird schon auf jeden Fall mal eher darüber nachgedacht, ob die Stadt nicht da Lust drauf hat. Weil grundsätzlich musst du ja sagen, ist ja so ein Event für eine Stadt, wenn das Event finanziell abgedeckt ist, ist das ja schon auch interessant, so in Sachen Tourismus und ganzen Tag oder zwei Tage Fernsehübertragungen und so. Das gucken ja jetzt auch nicht gar keine Leute. Da könnte man ja dann auch rein investieren, um dann eine geile Kamerainfrastruktur und sowas aufzustellen, vielleicht mit der Million. Ich glaube, das, ja, also könnte schon funktionieren. Hier, Mainz hat auch die ganzen BioNTech-Millionen da aus der Pandemie. Die
Milliarden.
Milliarden, die wird man ja wohl noch irgendwie mal hier ausgeben können.
Was würdest du denn machen, Tobi?
Ich überlege, also ich habe jetzt ja ein bisschen Einblick in Nachwuchsförderung und so bekommen, aber ich habe da jetzt auch nicht so die Einblicke, dass ich sagen würde, oh, da würde es krass dran hapern. Also es sind manchmal einfach so, ich glaube, da muss ich mich noch länger, muss ich mich da einarbeiten in diese Verbandsthematik, in den ganzen Laden. Dass man dann noch mehr.
Aber das wäre ja auch so eine generelle Sache, dass man sagen könnte,
also,
weiß ich nicht.
Jetzt. Was ich überlegt hätte, da würde halt eine Million auch nie zu reichen, dass man irgendwie nochmal zentralisierter oder keine Ahnung, 2, 3 Radsport-Leistungszentren schafft, wo man wirklich, also was man jetzt schon Teil mit den Sportschulen und so hat, aber dass man das nochmal ein bisschen cooler macht. Mhm. Mit wirklich Trainern, die gut ausgebildet sind, die. Wo man halt neueste trainingswissenschaftliche Methoden anwendet und nicht, jo, das machen wir schon seit 20 Jahren und gut ist.
Man merkt, dass ihr beides keine Politiker seid, weil ein Politiker hätte jetzt direkt gesagt, also erstmal was mit KI machen. Rutsche erstmal irgendwas mit KI mit der Million. Das ist immer wichtig.
Gibt doch schon KI-Trainer-Apps.
Ja, das stimmt. Okay, also du hast jetzt nicht so was ganz Konkretes, aber eher so Strukturförderung im Nachwuchssport. Und ja. Also verstehe
ich. Der wäre ja auch geil. Also ich meine, wenn man sich alleine mal vorstellen würde, in allen Nachwuchsklassen hätte man nicht so die Ultrasorge bei der Hotelbuchung, irgendwie bei dem Kaufen von Ersatzlaufrädern oder ob der Mechaniker da halbwegs entschädigt wird. Das wäre ja auch für einen Verband richtig geil.
Mhm. Mhm. Ja, meine Idee, also wo du es jetzt gerade ansprichst, die schlägt so ein bisschen.
Die Sache ist halt, wir denken auch alle gerade nur an unseren Rennradsport, ne? Der BDR, der muss halt nicht nur den Rennradsport befüttern, sondern der muss Bahnradsport, Breitensport. Ja. Gerade sind Hallen, Rad.
Ja, aber der Bernd hat ja euch gefragt. Ja, der Bernd ruft euch ja schon aus einem Grund an. Ne? Der will ja schon euch als Person fragen. Und da dürft ihr jetzt dann auch schon eine egoistische Antwort geben. Weil ich will jetzt hier nicht, dass du jetzt hier St. Martin-mäßig da noch den Mantel teilst.
Da muss schon jeder gucken, wo er bleibt.
Ja. Also da ist mir der Mountainbiker an sich erstmal egal, wenn es dann um meinen herrlichen Rennradsport geht.
Der hat genug
geht.
Wald.
Genau, richtig. Aber im Wald kostet auch nichts. Ist doch klar.
Eh alles kaputt gefressen vom Borkenkäfer. Kannst auch mit einem dicken Reifen durchfahren.
Nee, also meine Idee schlägt so ein bisschen in die Richtung, weil, also ich glaube, wenn es ein Thema gibt, was mir am meisten auf die Nerven geht am Radsport, ist, dass das so eine Reichensportart geworden ist. Noch stärker als früher. Also ich finde, das ist natürlich nochmal zusätzlich beeinflusst durch die Außendarstellung auf Social Media, wo halt am besten funktioniert, wenn du dabei halt noch geil aussiehst. Und da, also ich meine, jetzt, da können wir uns jetzt zum Beispiel ja auch nicht von frei machen, ne? Also wir alle drei fahren irgendwie teure Räder, haben irgendwie geile Klamotten an. Klar, Max, du bist Profi, aber wir sind da ja auch überprivilegiert, was das angeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, es wäre doch cool, wenn Vereine sich beim Verband melden könnten, um Räder zu beantragen, Rennräder für die Nachwuchssportler, die es da gibt. Oder eben auch für Erwachsene. Also es muss ja gar nicht gedeckelt sein, weil mit einer Million kannst du ja nun wirklich echt richtig viele gute Fahrräder kaufen. Und
so Jobrad-mäßig?
Genau, so Jobrad-mäßig. Und
Vereinsrad.de.
So Vereinsrad.de. Und
Vereinsrad-Leasing.
Und mit einer Million, wie viel Fahrräder kriegt man für eine Million? Sagen wir mal, Fahrräder für... Also da kann man ja, dann nimmt man ja auch gewisse Mengen ab. Da kriegt man jetzt, sagen wir mal, bei Cube oder bei, sagen wir mal, Cube, Canyon und Rose, mit denen macht man irgendwie einen Deal. Wir nehmen euch jeweils so und so viel Fahrräder ab. Da kriegt man ja schon einige.
Also ich meine, wenn man da jetzt so einen Mengenrabatt sozusagen kriegen würde, dann wäre ja ein Fahrrad mit Mengenrabatt für 2000 Euro wäre schon richtig gut.
Genau.
Und wenn dann mal so 500 Fahrräder kaufen würde, das wäre natürlich schon krass.
Ja, aber guck mal, 500 Fahrräder für 2000 Euro, wie viel bist du da? Bist du bei einer Million, ja?
Hast du ja, bist du bei einer Million, ja. Das hatte ich mir jetzt mal so im Kopf, hatte ich mir das jetzt mal so überlegt.
Dann hast du noch nicht einen Mechaniker bezahlt, der die zusammengebaut hat.
Ja, aber das müssen ja die, aber du kannst doch auch ein entmontiertes Fahrrad bei Rose kaufen für 2000 Euro. Kriegst du ein X-Lite 04 mit einer 105er dran. Reicht doch. Würde ich jetzt sagen.
Ja, aber Richard, es ist jetzt nicht repräsentativ, was ich sage, aber in der Recherche von unserer Nachwuchsfolge, die wir ja irgendwie vor grob einem Jahr gemacht haben, kam ja eigentlich eher die Rückmeldung, dass es gar nicht daran liegt, was Nachwuchsradsport angeht. Also da haben ja viele Vereine rückgemeldet, dass sie auch Leihräder hätten. Natürlich jetzt möglicherweise nicht so State of the Art, Scheibenbremsräder und irgendwie Super Aero oder sowas, aber schon ein solides Rennrad. Auch Räder, auf denen wir alle drei wahrscheinlich angefangen haben. Also ich habe zum Beispiel auch auf dem Leihrad angefangen mit Rahmenschaltung und nicht so super geil, aber hat ganz ehrlich komplett gereicht für jemanden, der nicht Rad fahren konnte.
Mhm.
Und die haben gesagt, dass es eher um so Faktoren geht, wie dass die dass einfach nicht so das Interesse besteht. Also dass es nicht genug Kinder gibt, die in den Verein kommen. Aber und da würde ich sagen, geht es wahrscheinlich eher um so Ressourcen wie Zeit von den Eltern und dann natürlich auch so die Möglichkeit, auch finanzieller Natur, die irgendwie irgendwo hinzufahren oder auch die Zeit für die frei zu machen, in der Zeit nicht arbeiten zu müssen und so. Und das hängt ja schon alles so ein bisschen da dran.
Das macht mich gerade richtig traurig, weil jetzt hast du meine ganze Idee so völlig legit eingerissen. Und das stimmt halt absolut, was du sagst, aber ich war bis gerade eben noch richtig überzeugt davon. Aber es ist natürlich absolut richtig.
Ja, ich muss ehrlich sagen, gesagt, es ist jetzt absolut nicht repräsentativ, ne? Aber wir haben ja schon mit ein paar Leuten gesprochen und das war ja damals der Outcome.
Ja.
Ich kann mir 100% vorstellen, dass das für viele Leute trotzdem sehr hilfreich ist und bestimmt hören hier jetzt auch Kinder zu, die sagen würden, oder Jugendliche, die sagen würden, ey, wenn ich jetzt ein Fahrrad mit 105 und Scheibenbremsen und so bekommen würde, dann wäre das Geilste auf der Welt. Aber ich muss ehrlich sagen, mein persönlicher subjektiver Eindruck war, dass vielen Radsport zu aufwendig ist und das ist deshalb nicht
machen. Also mein Gedanke dahinter war irgendwie so ein bisschen ein anderer, weil ich habe auch das Gefühl, dass eben nur Kinder damit anfangen, wo die Eltern dann eben auch genügend Kohle haben, um auch ein Rennrad zu stellen. Und ich dachte mir,
was du ja machen könntest, ist ein bisschen umzuwandeln, dass du sozusagen statt Fahrräder einen Trainer stellst, so ein bisschen in Richtung
auch
vom
cool.
Tobi. Also ich sage jetzt mal eher so Trainer auf einem Freizeitlevel, da muss man jetzt auch nicht irgendwie einen Trainerschein für haben, sondern man sollte sich halt im besten Fall gut mit Fahrradfahren auskennen und irgendwie so halbwegs eine pädagogische Ader haben und dass man denen dann, ich weiß nicht, was fair ist, aber irgendwie eine faire Pauschale pro Trainerstunde gibt, weil das war tatsächlich das, was jetzt speziell auch in Heidelberg zum Beispiel rauskam, dass die Vereine mir gesagt haben, dass sie 100% davon ausgehen würden, dass wie soll ich sagen, Nachwuchsarbeit aufbaubar wäre, wenn man Leute hätte, die sich auch verlässlich und nachhaltig um Kinder kümmern.
Mhm.
Und das wäre ja eigentlich super geil, weil wenn du jemandem sagst, so hier, du kriegst wirklich von uns einen Vertrag, da steht auch drin, dass du über, ich sag jetzt mal, 2 Jahre oder was das Geld erhältst, dann kommt der ja auch immer wieder. Und dann sagt er nicht so, dann ist das ja wirklich ein Faktor im Leben, wenn man sagt so, boah, das macht mir Spaß und ich krieg da auch Geld für und das ist irgendwie nachhaltig, dass man dann bei der Stange bleibt und ganz ehrlich, dann worst case, selbst wenn derjenige dann doch irgendwie sagt so, ich ziehe jetzt doch eine andere Stadt, dann findest du halt mit einer vernünftigen Entlohnung trotzdem jemand anders.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist auch, was ich jetzt so über die 1,5 Jahre, die ich da mitgefahren bin, beim Matze mitbekommen habe. Der macht das ja auch nicht als Vollzeitjob, da den Nationaltrainer, sondern da basiert so viel auf Entgegenkommen von seinem Arbeitgeber, dass der das halt cool findet und sagt, ey, kein Problem, du bist zwar erreichbar mit Laptop und Handy und was weiß ich,
das ist cool.
aber fahr halt mit und wenn halt noch irgendwie ein wichtiges Meeting ist, das kriegst du dann irgendwie reingeschoben.
Wo arbeitet der? Mal Shoutout an die Firma.
Ja, hier die Dosen für 4,15 Euro verkaufen.
Nee. Nee. Ja, das ist geil. Ja, okay,
ja,
das
ja im nicht. Erweiterten Sinne, ja, bei dem Fußballverein, bei den Fußballprofis.
Ah, okay. Also Shoutout an RB Leipzig. Ja, genau. Das wird jetzt direkt 1000 Hörer weniger, aber in der Sache sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. Es ist ja cool, wenn man dann sagt, okay, der macht ein ehrenamtliches Engagement und wir unterstützen das, ist das doch geil.
Okay, jetzt weiß der Max gar nicht, was er mal sagen soll.
Ich bin komplett verblüfft. Ja. Das war auf jeden Fall jetzt eine unerwartete Wendung in der Diskussion.
Ja, aber finde ich cool, aber trotzdem, eure Argumente, also ich habe dieses Millionenbeispiel irgendwie auch deswegen so ein bisschen genommen, weil ich so damit so ein, ich finde eine Million klingt ja eben erstmal viel, aber wenn man dann nämlich anfängt, mal so richtig darüber nachzudenken, merkst du erstmal, wie unfassbar limitiert man mit einfach so einer großen Summe von einer Million ist. Also da kannst du jetzt ja auch keine, ich habe dann auch überlegt, okay, sag ich, der Rudolf hatte dann noch eine Schachtel mit 10 Millionen unterm Schreibtisch, aber ja, okay, aber Max, ich finde den Vorschlag mit der deutschen Meisterschaft finde ich richtig geil. Und das ist ein greifbares Projekt und dass irgendwas für den Nachwuchssport gemacht wird, das ist ja auf jeden Fall das Naheliegendste und das würde man wahrscheinlich auch damit machen und das wäre auch am sinnvollsten investiert, aber ich finde, wenn man es jetzt so greifbar machen will, finde ich das Millionenbeispiel von der DM auf jeden Fall geil.
Ja, gut, Jungs. Ich würde sagen, dann kommen wir so langsam zum Ende, oder?
Ja, nix. Ich habe noch eine Sport-Soforthilfe für euch. Also einmal Trailer ab.
Radio RTW Sport-Soforthilfe. Kommjagd, Arschwasser, Beziehungskrise, Sitzpickel oder Kaufsucht.
Du machst Sport und hast ein Problem. Wir kümmern uns drum.
So, jetzt muss man sagen, bei dieser Sport-Soforthilfe, also das wurde eingereicht. Das liegt schon ein bisschen zurück und die Frage kommt vom Simmerl, übrigens auch geiler Name, habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Und zwar hat er es damals noch nicht als Sport-Soforthilfe formuliert, aber es passt einfach sehr, sehr gut. Und ihn beschäftigt seit einiger Zeit eine Frage, und zwar, bin ich ein Radsportarsch? Ich erkläre euch das Ganze mal. Er fragt sich, es gibt ja in der Außenwahrnehmung schon so das Bild von einem typischen Radproll. Und er fragt sich, ob er ein solcher ist. Ein paar Beispiele aus dem Alltag, schreibt er. Das Ampeldrama. Er stellt sich brav hinten an, dann wird er aber von E-Bike-Fahrern oder Lastenradpiloten überholt, die sich die ganze Zeit vorne reindrängeln. Dann geht's los, ich zieh wieder vorbei, aber der Radweg ist schmal, der Bordstein kommt näher und plötzlich ruft mir jemand, geht's noch hinterher? Vielleicht zu Recht? Fragezeichen. Ein weiteres Beispiel. Keine Klingel, nur Stimme. Ich habe keine Klingel, stattdessen rufe ich Servus oder Achtung von hinten, wenn ich auf Waldwege oder kombinierte Fuß- und Radwegen unterwegs bin. Aber manchmal hören die Leute das nicht und erschrecken sich, wenn ich mit 30 Sachen vorbeiziehe. Ich fühle mich dann schlecht, aber auch nicht schlecht genug, um abzubremsen. Und ja, ich glaube, ihr wisst jetzt, wo Simmerl mit, er heißt Simon eigentlich, sein Spitzname ist, glaube ich, Simmerl. Entschuldigung, Simon, habe ich jetzt hier ein bisschen falsch verstanden. Also, wir haben verstanden, wo Simon drauf hinaus will. Und seine Endfrage ist jetzt einfach, und wie geht ihr mit solchen Situationen um? Gibt es einen inoffiziellen Radsport-Knicke für den Stadtverkehr? Vielleicht eine neue Rubrik für euren Podcast? Bin ich der Arsch? Mit Hörerbeiträgen aus dem urbanen Wahnsinn.
Ja, also mich hat er absolut abgeholt mit der Formulierung, dass er sich schlecht fühlt, aber nicht schlecht genug, um abzubremsen, weil so geht's mir 1:1 auch so.
Ja.
Ja, ja. Also das ist nochmal eine speziellere Thematik. Ich würde gerne erst auf die erste Situation eingehen. Ist für mich genau das gleiche Beispiel, wenn sich irgendwie viel zu große LKWs irgendwo versuchen reinzudrängen, um dann mich mit meinem kleinen Polo abzudrängen an der Ampel. Sehe ich halt auch nicht ein, halte ich dagegen. Würde ich nicht machen, wenn das große Fahrzeug ein Beförderungsmittel des öffentlichen Nahverkehrs wäre. Also ein Bus, finde ich, hat in der Stadt absoluten Vorrang. Der darf auch sich vordrängen.
Aber Lastenradfahrer darf mal abdrängen.
Ja, das ist für mich ja der LKW vom Fahrrad. Und wenn ich da mit meinem Sportpolo, mit meinem Rennrad schon vorher an der Ampel da bin und dann auch schneller starte, aber dann da mir so ein LKW in die Spur kommt, hätte ich auch einen Hals.
Aber ich habe die Frage tatsächlich mir auch schon mal irgendwann in meinen Podcast-Notizen reingeschrieben, wo man, finde ich, das auch ein bisschen drauf runterbrechen kann, diese ganze Thematik. Und zwar habe ich mich dann immer gefragt, wer hat recht? Die Person, das Auto, der Fußgänger oder sonst irgendwer, der zum Beispiel meine Geschwindigkeit falsch einschätzt, sich deswegen erschrickt und sich dann beschwert? Oder ich, der offensichtlich, ich habe mich an alle Regeln gehalten, aber war halt nicht nett und habe irgendwie noch mal abgebremst oder noch mal so besonders höflich irgendwie eine Kohle rausgenommen oder bin vielleicht nicht so die ganz feine englische Art mit genügend Sicherheitsabstand vorbeigefahren, aber es war alles rechtens. Also wisst ihr, da liegt ja irgendwie so ein bisschen die Krux in dieser Thematik.
Kenne ich absolut diese Fragestellung und ich muss ehrlich sagen, da gibt es jetzt bestimmt viele Fußgänger, die mir zuhören und sagen, dass ich ein Sportarsch bin, aber ich muss sagen, wenn ich wirklich sicher der Meinung bin, dass ich safe an jemandem vorbeifahren kann, ohne dass ich den gefährde und dass ich vielleicht auch vorher ein Signal gegeben habe, was man auf eine normale Art und Weise hören sollte, dann fahre ich halt auch entsprechend vorbei. Wenn jemand währenddessen AirPods in den Ohren hat, mich deshalb nicht hört und sich dann erschreckt, obwohl ich sogar noch den Sicherheitsabstand sozusagen beim Überholen einkalkuliert habe, falls er irgendwie einen Schritt links oder rechts machen sollte oder sonst irgendwas, ja, sorry, dann ist es nicht meine Schuld.
Ja,
Ich muss ehrlich sagen, gerade mit Thema AirPods, Alter, das passiert so häufig, jetzt auch im Wald oder so, du kommst halt mit dem Mountainbike angefahren und du sagst halt dreimal, hallo, Achtung, Entschuldigung, sowas, ne? Oder ich habe jetzt hier bei meinem neuen Fahrradtacho, super Sache, wenn ich da doppelt auf den Bildschirm klicke, da klingelt der.
Ja.
Hervorragend. Und wenn das alles nicht gehört wird, ja gut, dann was soll ich machen? Also.
Ja. Ja, aber ist jetzt Simon zum Beispiel, ist er jetzt, also ich würde sagen, er ist ein Radsport-Arschloch. Weil.
Ja.
Ich würde auch sagen, Max, dass du auch ein Radsport-Arschloch bist. Also, weil ich glaube nämlich mal eine Sache, ich glaube, die Fehlannahme ist, also ich bin übrigens auch. Nein, natürlich, ich bin auch ein absolutes Radsport-Arschloch. Weil die Fehlannahme ist nämlich, immer zu denken, auch, okay, wenn wir jetzt alle Rad fahren würden, dann wäre der Straßenverkehr so viel humaner. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Kombination Mensch und Fahrzeug, da denken halt immer alle Leute, sie sind im Recht, jeder ist sich selbst der Nächste. Und deswegen, also ich finde aber so eine gewisse Portion Arschlochhaftigkeit. Ja, mein Gott, da muss man auch mal mit so ein bisschen, mit ein bisschen Augenzwinkern muss man darüber hinwegsehen. Ich glaube, wenn man.
Also, pass auf, meine Technik in der Stadt ist. Also, weil vor allem in der Stadt entstehen ja diese Probleme. Ich meine, jetzt so im Training, das haben wir jetzt so ein bisschen abgefrühstückt, wenn man da jemand überholt und so. Das ist strittig und ich glaube, das können wir jetzt auch nicht so perfekt lösen. Das ist halt irgendwie eine scheiß Situation für alle.
Ja.
Weil auch gerade wenn man grau ist, dann nochmal abzubremsen, das nervt halt auch ultra. Aber was ich richtig hasse und was ich auch nicht mache, ist wegen einem Kommen oder sowas.
Nee, das darf man nicht machen.
Das finde ich so peinlich, Alter.
Nee,
das also auch gerade so im Offroad-Bereich, wenn Leute da spazieren, auch mit Hunden oder sowas, wenn man da bei so einem Drecks-Gravel-Kommen reinhält und jemand geht da gerade, das finde ich halt wirklich, Junge, ganz ehrlich, dann dreh halt um und fahr nochmal. Also das geht gar nicht.
Ja.
Und auf der Straße auch. Also nehme ich dann halt raus und dann ist es halt so. Naja, aber in der Stadt ist meine Technik so, dass ich definitiv auch jetzt, also Passanten gegenüber verhalte ich mich wirklich okay, würde ich sagen, anderen Radfahrern auch halbwegs okay, aber Autos gegenüber spüre ich jetzt nicht so die Verantwortung als Radfahrer und ich fahre dann, wenn ich da, ich sag mal, eine Regel breche, ist aber trotzdem mein Prinzip so, dass ich nie dafür sorge, dass die wegen mir anhalten müssen oder warten müssen oder sonst irgendwas. Okay. Also ich will immer so fahren, dass ich nicht den anderen einschränke. Also zum Beispiel, es ist halt voll die Autoschlange an der roten Ampel, dann ist das ja tatsächlich erlaubt, mit dem Fahrrad da dran vorbeizufahren und sich vorne hinzustellen, das darf man ja. Und wenn die Autos dann anfahren und ich wusel mich dann noch schnell irgendwie durch, dann mache ich das nur auf eine Art und Weise, wo ich weiß, okay, der hat sich jetzt möglicherweise geärgert oder erschrocken, aber der muss auf keinen Fall die Bremse antippen.
Okay.
Und damit gehe ich den immer noch auf den Sack. Das nehme ich aber in Kauf für meinen Vorteil, dann halt schneller durch zu sein.
Okay.
Was sind für euch so Anzeichen, wann man sich dann quasi wieder in den fließenden Anfahrverkehr einordnet? Weil es gibt schon so Autotypen oder so typisch, das erkennt man schon irgendwann mit der Zeit. Okay, bei dem Fahrzeug geht auf jeden Fall jetzt gleich eine Lücke auf und dann kann ich da reinstechen, oder?
Ja, das stimmt. Ich versuche mich meistens so, wenn ich anrolle und die Ampel ist schon im Losfahren, dann finde ich, es meistens das dritte Auto, ist immer eine ganz gute Adresse, weil da geht meistens...
Die sind noch am Handy, ne?
Ja, die sind häufig am Handy, weil die sind sich nicht so ganz verantwortlich und dann hat man da mal so 4 Meter Lücke, wo man hervorragend gut reinstechen kann. Das ist schon mal sehr richtig, ja.
Also meine erste Taktik ist auf jeden Fall auch, in den Rückspiegel zu gucken, wenn ich von hinten anfahre, um zu sehen, wie die Kopfhaltung von demjenigen ist, ob der gerade wohl nach unten aufs Handy glotzt oder nicht.
Ja, ja.
Und dann das zweite ist, ob die Bremslichter noch an oder aus sind. Weil ja, wenn du dann halt so anfährst, dann gehen die ja dann offensichtlich aus. Und solange man noch auf der Bremse steht, auf jeden Fall vorbeifahren.
Ja, also ich würde es jetzt mal versuchen, trotzdem irgendwie abschließend so ein bisschen einzuordnen. Ich finde...
Nee, halt, ich muss vorher noch einen Rant loslassen, bevor du es einordnest.
Gerne, Rant immer gerne.
Und zwar, ich bin ein Fan des Lastenfahrrads. Finde ich super. Besitze ich zwar selber nicht, hätte ich aber gerne in Zukunft und finde ich, ist eine Top-Sache zum Transport von Kindern, Einkäufen, weiß es nicht, manche benutzen das ja sogar im beruflichen Kontext, finde ich top. Aber ich muss echt sagen, Alter, diese E-Lastenräder, viele Leute haben die nicht im Griff und es geht mir wirklich krass auf den Sack, weil im Endeffekt ist das schon ein richtig schweres Ding, was durch den E-Motor von vielen Leuten zu schnell pilotiert wird und die haben nicht die Skills, um das zu handeln. Und das finde ich echt schon auch ein bisschen problematisch, weil...
Also du forderst den Fahrradführerschein
fürs Lastenrad?
Nee, also ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie man das regeln kann. Im Endeffekt natürlich einfach so an die Verantwortung von den Leuten appellieren. Aber obwohl das meine Peer Group der Radfahrer ist und ich natürlich generell so für die einstehen will und so und mir nichts liegt mir ferner, als so meine eigene Peer Group irgendwie so in den Dreck zu ziehen, ne?
Ja.
Aber ich muss echt sagen, dass mich das manchmal... echt stört, in Heidelberg ist ja schon viel Fahrradverkehr und viel Lastenverkehr, dass es viele Leute gibt, die mit den Dingern nicht fahren können.
Ja, also ich muss sagen, mich hat da letztens so eine Doku, die ihr beiden mir empfohlen habt, extrem abgeholt und ich gebe der Stimme, ich gebe jetzt auf jeden Fall der Autopartei meine Stimme, weil die setzt sich nämlich dafür ein, dass wieder mehr SUVs in den Innenstädten sind und weniger solcher Lastenfahrräder, die ihre Fahrräder nicht im Griff haben. Und da würde ich den Haken setzen und allen Zuhörern empfehlen, sich dieses herrliche Stück Fernsehgeschichte doch auch gerne mal reinzuziehen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, trotzdem nochmal abschließend zum Simon. Ich finde, es ist okay, ab und an mal ein Radsport-Arschloch zu sein, weil es gibt auch, ich würde sagen, jeder ist auch ab und an mal ein Fußgänger-Arschloch und jeder ist auch ab und an mal ein Auto-Arschloch. Ich glaube, was immer wichtig ist, ist sich selber in der jeweiligen Gruppe, in der man sich gerade bewegt, nicht universell über die anderen Verkehrsteilnehmer zu stellen, sondern auch einfach fein damit zu sein, mal ein Radsport-Arschloch auch einfach mal, aber dann darf man auch sich in der Situation, in der man dann vielleicht, man darf sich einfach nicht zu sehr echauffieren. Ich glaube, das ist immer so das Problem. Also ein bisschen mal ein Auge zudrücken und dann geht das schon alles. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, im Auto hält sich auch keine Sau an die Verkehrsregeln. Aber da wird sich ja auch, ja, wobei, die regen sich auch alle übereinander auf. Ich weiß es nicht. Simon, ich finde es völlig in Ordnung. Man kann auch manchmal einfach ein bisschen ein Arsch sein. Das ist nicht so schlimm.
Ja, das ist so ein bisschen, ich sag mal so, ich appelliere da wie bei den Lastenfahrradfahren, appelliere ich an die Eigenverantwortung und ans Fingerspitzengefühl. Weil richtig, wenn man sein Rad gut beherrscht, dann hat man auch ein paar extra Regeln verdient. Meine Meinung.
Genau, und es ist auch so, ne?
Ja, das denken die Leute, die sich ja ein Auto mit viel PS und hoher Geschwindigkeit kaufen, die denken das ja auch.
Ja, aber das
aber
ist
da
ja,
habe ich immer extrem Angst.
Aber es ist ja keine Sache des Geldes. Ne? Also Skills kannst du dir ja nicht kaufen, aber ich würde jetzt auch mal grundsätzlich sagen, es hat nichts mit Skills zu tun. Ich finde, die Arschlochhaftigkeit muss auch wohl dosiert eingesetzt werden, weil wenn man nämlich jetzt jede Ausfahrt immer fährt wie das letzte Arschloch, ja, dann ist man irgendwann ein scheiß Arschloch. Aber wenn man ab und an mal so eine kleine Arschlochspitze setzt, ne, dann ist man wiederum ein pfiffiges Arschloch und das ist, finde ich, okay.
Ich glaube, wenn du noch einmal das Wort Arschloch sagst, dann wird der Podcast hier wegen unangemessener Sprache irgendwie gefleckt oder so.
Ja, jetzt hast du es aber ja als letztes gesagt. Musst du dich jetzt dann dafür verantworten.
Radio RTW Sport Soforthilfe. Kommjagd, Arschwasser, Beziehungskrise, Sitzpickel oder Kaufsucht.
Du machst Sport und hast ein Problem, wir kümmern uns drum.
Ja gut, Jungs, dann kommen wir jetzt wirklich langsam zum Ende, nachdem wir hier dem Simon so halbfachgerecht geholfen haben.
Prima, ich habe noch ein kleines Rausschmeißer-Thema und zwar zum Thema Physik des Fahrradfahrens. Und zwar ist euch bewusst, dass wenn man in eine Richtung lenkt, man immer zuerst einen Schlenker in die andere Richtung fährt.
Ich nicht, ich fahre immer gerade Linie.
Also achtet mal darauf, wenn ihr eine Linkskurve fahrt, dann lenkt ihr immer zuerst nach rechts, weil wenn du den Lenker praktisch aus der Neutralposition nach links einschlagen würdest, ohne vorher in Anführungsstrichen Schwung nach rechts zu holen und dein Gewicht nach rechts zu verlagern, würdest du praktisch über den Lenker geradeaus drüber fliegen, weil deine Trägheit sozusagen nach vorne zieht. Ist jetzt in der Theorie komplett nicht nachvollziehbar, aber wenn man es dann mal in der Praxis ausprobiert, es ist unmöglich, eine Kurve zu fahren, ohne vorher in die Gegenrichtung zu lenken.
Hast du in der Mensa an der Uni wieder zu viel mit den Physikstudenten rumgehangen oder wo kommst du da jetzt drauf?
Nee, da haben wir ein bisschen Input gekriegt, du.
Ja, okay, das ist natürlich...
Also dieses Rüberziehen kennt man ja beim Überholen auch auf der Autobahn. Also wenn man quasi rechte Spur ist und dann überholt man einen LKW, fährt man ja nach links, also nach Max' Aussage erstmal nach rechts, dann nach links auf die andere Spur. Und wenn man dann wieder einschert, dann muss man ja auch diesen...
Ja, aber beim Auto, also da möchte ich jetzt gar nicht so zu viel in diesen theoretischen Teil reingehen, aber beim Auto, da trifft das nicht so wirklich zu, weil da ist es ja wirklich so, dass man da teilweise über die Vorderräder schiebt, aber wenn man da halt nicht in so einer Gleichgewichtssituation drin ist wie auf zwei Rädern, also beim Zweirad sind ja die Räder entsprechend hintereinander angeordnet, trifft das nicht so ganz zu, aber beim Zweirad achtet einfach mal drauf, wenn man zu Hause, kann man in der Stadt fahren, kann man auf dem Rennrad fahren, auf dem Mountainbike, einfach mal austesten, eine Kurve
auch auf
zu fahren.
Auf dem Lastenrad, geht das auch?
Selbst auf dem Lastenrad muss man vorher in die Gegenrichtung lenken.
Ja, okay, also ich werde das mal ausprobieren und damit würde ich euch auch noch verabschieden, dass ich euch mal mit auf den Weg gebe. Wenn ich das ausprobiere, da werde ich das in den nächsten Wochen auf meinem Stevens Aspin aus dem Jahre 2012 tun, was Tobi mir ja letztes Jahr für den Winter wieder fit gemacht hat. Und jedes Jahr mache ich den Fehler zu glauben, oh, das wird jetzt so romantisch, ich auf meinem alten Rad mit Felgenbremse, schön Schutzbleche dran, wie so ein richtiger Krieger, bodenständiger Typ der Landstraße. Und dann setze ich mich da drauf und dann merke ich jedes Mal, Alter, das rollt ja wirklich null, der Hobel. Also da bin ich wirklich der Technologie der letzten Jahre echt dankbar, dass man mittlerweile einen 30er Schnitt fahren kann, ohne sich wirklich anstrengen zu müssen. Also macht euch keine Illusionen, wenn ihr wieder euer altes Rad reaktivieren wollt, rollt wirklich null. Und macht nur so Semi-Spaß, auch wenn es sich irgendwie gut anfühlt.
In dem Sinne, wir hören uns in einer Woche wieder.
Machen wir so.
Tschüss.
Tschüss.